So, Leute, da sind wir schon wieder. Da bin ich schon wieder. Das war eine kurze Woche. Hell yeah, baby. Und wir sind wieder hier mit einem neuen Podcast. Aber der ist tatsächlich gefüllter, als man vielleicht wegen der kurzen Distanz meinen möchte. Denn ich habe die letzten Tage ein wenig damit verbracht, neue Titel zu spielen. Beziehungsweise auch noch Sachen von meinem Backlog so ein bisschen runterzubekommen, ein bisschen hier im Podcast zu besprechen. Plus ein paar News sind in der Zwischenzeit tatsächlich noch passiert. Und ich würde auch einfach mal sagen, bevor wir jetzt noch großartig Zeit verlieren, beziehungsweise das ist auch so der Tatsache geschuldet, dass ich gerade eben noch andere Sachen aufgenommen habe und über aktuelle Dinge sprach und deswegen mir jetzt auch nichts wirklich so großartig einfällt, wo ich sage, oh, das muss in das Intro noch rein, das muss noch unbedingt hier mit aufgenommen werden und ich würde einfach mal sagen, schauen wir an, was denn noch so in den letzten Tagen passiert ist und wie der Podcast heute aussehen wird genau. Und ja, seit der letzten Episode, das Einzige, was noch hinzugekommen ist, das ist die aktuelle Bonus-Episode auf Patreon und Steady und da habe ich unter anderem darüber gesprochen, wie sich negativer Content, so der Ragebait-Content auf YouTube, tatsächlich klickt oder was so die Unterschiede auch sind zwischen verschiedenen Formen von negativem Content, weil es wird ja generell immer so gesagt, hey, Negativität klickt sich besser und das stimmt nicht unbedingt oder beziehungsweise auch da gibt es Unterschiede und wie sich das eben auch so auf die allgemeine Performance von einem Kanal auswirken kann. Da habe ich auch so ein bisschen über meine Erfahrungen gesprochen und eben auch die Sachen, die ich bei anderen Kanälen sehe. Das heißt, falls ihr euch dafür interessieren solltet, dann schaut da mal gerne vorbei, Patreon oder Steady. Das ist weiterhin auch die beste Art, meine Arbeit zu unterstützen und dann bekommt ihr auch Zugriff auf die restlichen Bonus-Episoden. Wir sind ja mittlerweile schon bei 9 Bonus-Episoden, die rausgekommen sind, jede Woche eine davon und ihr erhaltet natürlich auch Zugriff auf die restlichen exklusiven Inhalte und dann würde ich sagen, gehen wir einmal kurz drüber, was heute euch im Podcast erwartet. Bei den neuen Spielen habe ich ein wenig mehr Zeit in Vampire Crawlers gesteckt, weil ich mir das auch einfach mal ansehen wollte. Da bin ich ja schon neugierig. Ich habe nach langer Zeit jetzt endlich mal auch geschafft, Yakuza Kiwami 3 zu spielen. Ich bin da immer noch sehr salty und enttäuscht, was diesen Titel angeht, aber mittlerweile dachte ich, okay, dann kann ich mir jetzt zumindest das Ganze auch einmal tatsächlich ansehen, um darüber zu sprechen. Ich habe die ersten paar Stündchen von Replaced gespielt und ich habe mich auch in den töpferischen Multiplayer von dem neuen Double Fine-Spiel Killen gewagt. Für alle Leute im Supporter-Bereich, für alle Leute, die sich die erweiterte Episode bei Patreon oder Steady geben, da spreche ich bei den alten Spielen heute über meine bisherige Erfahrung mit Road 96. Das habe ich ja im Stream vor 2 Wochen gespielt und 3 der insgesamt 6 benötigten Routen durchgespielt und habe jetzt offline auch nochmal eine weitere gemacht und dachte, da kann ich eigentlich mal ein wenig über dieses Spiel sprechen. Bei den News einige weniger erfreuliche Sachen, nämlich wurde der YouTube-Account von Nagoshi Studio gelöscht. Da müssen wir mal sehen, was mit dem Spiel Gang of Dragon eben passiert. PlayStation haben eine neue DRM wieder hinzugefügt und die könnte dafür sorgen, dass man beim Abschalten der Server in Zukunft vielleicht irgendwann allen Zugriff auf die also aktuell gekauften Spiele, ich gehe gleich nochmal drauf ein, was das genau bedeutet, auf jeden Fall eine beschissene Sache. Alien Isolation 2 wurde angeteased mit einem offiziellen kleinen Teaser-Trailer, bei dem man jetzt nicht viel gesehen hat. Der Steam-Controller soll scheinbar 100 Euro knapp kosten. Da gab es einen Leak diesbezüglich. Und der alte Super Nintendo-Emulator, mit dem ich damals auch meine erste Erfahrung gemacht habe, ZSNES, ist zurück als Super ZSNES. Und ja, da gibt es Dinge, die es zu besprechen gilt. Und falls ihr euch jetzt fragt, hey Björn, bei diesen ganzen News, da fehlen aber so ein bisschen Sachen aus dem Ubisoft-Lager. Was ist denn mit Assassin's Creed? Und deswegen dachte ich mir, ich mache das heute mal ein bisschen zum Thema. Ich nehme das zum Anlass, um darüber zu sprechen, kann Ubisoft jetzt eigentlich noch zurückkommen? Sie befinden sich ja momentan wirklich so am tiefsten Punkt ihrer Karriere. Und die Ankündigung von dem Black Flag Remake, aber jetzt eben auch gerade die News, die reingekommen ist, dass der Creative Director von Assassin's Creed Hexe, was ja hier in Deutschland spielen soll, dass der das Studio verlassen hat. Das finde ich ist eine ganz gute Gegenüberstellung, wie es da momentan eben zugeht, wollte ich ein bisschen drüber reden. Und anschließend gibt es natürlich wie immer eure zugesandten Fragen sowie die Nennung der ganz besonderen Supporter. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los, fangen wir an mit den neuen Spielen und reden zuerst über Vampire Crawlers. Ja, ich habe es gewagt. Ja, ich habe es mich getraut. Ich habe Vampire Crawlers gespielt, auch aus wirklicher Neugier, Interesse, um zu sehen, wie sich das Ganze im Vergleich zu Vampire Survivors schlägt, was sich ja auch schon an diversen Stellen ausgebreitet nicht gerade für ein gutes Spiel halte, sondern es ist mehr eine Dopaminmaschine, bei der man nicht irgendwas können muss, sondern reine Metaprogression ist da das Spiel. Und da kann man sich, glaube ich, jetzt ein bisschen querstellen und versuchen zu argumentieren, nein, die Builds sind total wichtig, aber es ist letztendlich scheißegal. Also außer du kriegst es hin, die absurd schlechtesten Kombinationen zu entwickeln, die Metaprogression trägt dich durch das gesamte Spiel und dann ist es auch letztendlich egal. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Leute Spaß daran haben. Auch ich habe Spaß daran, wenn ab und zu mein Bildschirm ein bisschen blinkt. Aber man muss es jetzt nicht in irgendeiner Form als was anderes betiteln, dass es nicht ist. Jetzt ist es aber so mit Vampire Crawlers. Hier haben wir einen Dungeon Crawler mit Deckbuilding-Elementen. Und da bin ich dann schon eher so ein bisschen hellhörig geworden, weil selbst wenn es nur die ganzen Mechaniken von dem oder Systeme von dem ersten Teil übernimmt, die Tatsache, dass du hier ein Deckbuilding-Element hast, wo es ja nicht nur auf die reinen Fähigkeiten ankommt, sondern tatsächlich, wie du sie spielst, das finde ich dann schon mal ein bisschen interessanter, weil beim originalen Vampire Survivors die ganzen Fähigkeiten, die laufen automatisch ab. Das ist ja auch so ein bisschen der Appeal davon und du bewegst dich einfach nur. Und hier musst du dann zumindest die Karten einsetzen und solltest dir im besten Fall tatsächlich ein Deck im Verlauf des Runs zusammenstellen, um dann mehr Entscheidungsmöglichkeiten zu haben. Und so trifft es auch in gewissermaßen zu, weil ja, das ganze Spielprinzip ist wieder ähnlich zu Vampire Survivors. Du hast deine verschiedenen Stages, die auch auf ab und zu auf den Leveln von Vampire Survivors basieren, die dann in verschiedenen Schwierigkeitsgraden nach und nach freigeschaltet werden. Auch die verschiedenen Varianten von diesen Leveln in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Und du dort dann wieder das Ende erreichen musst und am Abschluss wirst du von dem Reaper sofort getötet. Du schaltest neue Sachen frei, neue Charaktere, neue Perma-Upgrades und eben auch die Meta-Progression ist wieder da. Und obwohl du in diesem Spiel tatsächliche Deck-Builds machen kannst und das auch wichtig ist, also das ist tatsächlich kein Spiel, was du, also ich hab's noch nicht durch, es kann sein, dass du nachher wirklich, egal wie scheiße du bist, alles vollkommen AFK blindlings einfach spielen kannst und die ganze Zeit nur Autoplay drücken bei den Karten. Aber zumindest momentan ist es schon wichtig, darauf zu achten, nicht nur welche Karten du spielst, sondern auch welche Karten du dir hinzuholst und was für Boni du diesen Karten verpasst. Weil die Karten haben teilweise Slots für zusätzliche Parameter, dass du dann nicht einfach nur sowas Simples wie doppelten Schaden, sondern diese Karte wird beim Spielen dupliziert, dass du eine erneute Version in die Hand bekommst. Oder diese Karte kann in deinem Deck bleiben. Oder so verschiedene Eigenschaften, dass, wenn man die richtig einsetzt und miteinander kombiniert, auch wirklich sehr extreme Strategien möglich sind in dem Spiel. Also wie auch, wenn das bei Balatro richtig läuft und du dann die Idee für ein Bild hast und du kriegst die richtigen Karten und du kriegst eben auch die richtigen Joker, dann kann das sehr, sehr extrem genutzt werden, um das komplette Spiel zu brechen. Und das ist hier auch definitiv der Fall. Allerdings ist das hauptsächliche Auslegen der Karten dann immer noch sehr redundant, weil es gibt hier ein Kombosystem. Die ganzen Karten haben verschiedene Werte, die du brauchst, um sie zu legen. Auch ja ein Spiel, was du beispielsweise auch in so Trading Card Games hast, dass dir ein Mana-Pool zur Verfügung steht. Der ist am Anfang einer Runde, wenn du in so einen Dungeon reingehst, dann bei 2 startet der standardmäßig. Und du findest dann Perma-Upgrades innerhalb dieses Dungeons, dass du dann auf 3, 4, 5 so Mana hochgehen kannst. Aber es gibt auch Karten, die dir für die Runde diesen Mana-Wert nach oben treiben. Und das heißt, du hast eben nur eine begrenzte Anzahl von diesen Mana-Punkten, um Karten zu spielen. Es gibt auch Nuller-Karten, die gar nichts kosten. Und standardmäßig kriegst du 4 Karten, glaube ich, auf die Hand. Und auch das kann dann mit Karten erhöht werden innerhalb der Auseinandersetzungen, dass du dann Karten hast, die dir weitere, also beim nächsten Mal, wenn du dann eine Hand ausgespielt bekommst, dann kriegst du eben eine mehr. Und auch da kannst du zum Beispiel anstellen, dass die verdoppelt wird. Dass wenn du die Karte bekommst, dann hast du die Möglichkeit, direkt 2-mal die einzusetzen und dann eben pro Zug deine maximale Hand um 2 Stellen zu erhöhen. Und wenn du dann sehr viele Nullerkarten hast, dann kannst du auch dementsprechend die ganzen Dinger hinterherballern. Aber es ist auch wichtig, das Kombosystem, dass du dann in den Zahlen hochgehst. Also 0, 1, 2, 3 und so. Was natürlich bei diesen niedrigen Mana-Pool-Werten, die dir zur Verfügung stehen, relativ schnell ausgereizt sind. Es gibt auch so Kombo-Karten, mit denen du dann zu einer x-beliebigen Zahl übergehen kannst. Also beispielsweise, dass du 0, 1, 2 machst und dann setzt du die Kombo-Karte ein und wieder eine 0 und dann beginnt das auch wieder ab 0 das Zählen. Also theoretisch kannst du auch so 0, 1 Kombo-Karte, 0, 1 Kombo-Karte, 0 und dann hast du eine, was waren das dann, 7er-Kombo, selbst wenn du nur eine 2 Mana-Punkte zur Verfügung hast. Und je höher du diese Kombo treibst, desto höher werden die Werte der Karten. Und das trifft auf alle Funktionen zu. Also wenn du eine Angriffskarte hast, dann macht die natürlich mehr Schaden, aber wenn du zum Beispiel eine Mana-Karte hast, um dir für diesen Zug den Mana-Pool zu erhöhen, dann geht das von 1 auf 2 oder vielleicht auf 4 und weiter eben dann auch hoch, je nachdem, wann du die Karten in der Combo einsetzt. Das heißt, die Nummer und wie viel Mana dir zur Verfügung steht und wie du diese ganzen Sachen einsetzt, das ist tatsächlich relevant. Es ist nur für den großen Verlaufteil des Spiels so, dass zwischen diesen Momenten, wo du dann die Entscheidungen triffst, um dir eine neue Karte zu holen oder irgendetwas da reinzusetzen, dass alles dazwischen sehr redundant abläuft und du dann meistens immer diese eine Technik und diese eine Strategie immer und immer wieder und dann, okay, ich mache jetzt die Combo, außer ich habe eine so hohe Karte, die ich nur einmal spielen kann, weil beispielsweise ich habe 3 Mana-Punkte und dann habe ich hier eine Angriffskarte, die braucht 3 Mana. Dann ist es meistens eigentlich auch immer besser, diese Dreierkarte zu spielen, weil die mehr Schaden macht, als wenn du eine 0-1-2-Kombo legst, selbst wenn das alles Angriffskarten sind. Und das bedeutet, dass du in den meisten Fällen, wenn du die Karten auf die Hand bekommst und sie spielst, eine sehr einfach zu lesende Variante hast, wie du gut durchkommst. Und dass es sehr selten besser ist, irgendwas anderes zu legen. Klar kann das auch sein, weil es gibt Karten, die dir dann deine Upgrades nach oben treiben, aber das gilt meistens nur für den jeweiligen Kampf. Heißt, wenn du jetzt gegen irgendwelche Pillepalle-Gegner kämpfst, ja, dann setzt du eben lieber die hohe Karte ein, um schnell die Runde vorbeizukriegen und du brauchst jetzt nicht extra für den Kampf deine Werte hochtreiben. Aber wenn du zum Beispiel bei einem Boss sitzt oder auf einen Boss hinarbeitest, weil in einem Bosskampf hast du zuerst auch ein paar Reihen normaler Gegner, bevor dann der Bosskampf kommt. Und da kannst du es dann nutzen. Da ist es dann sogar effektiver teilweise, für diese Auseinandersetzung deine Werte weiter hochzutreiben, dass wenn du beim Boss bist, möglichst viel Schaden auf einmal anrichten kannst, weil, und das ist zumindest eine Sache, die ich ganz interessant finde, die Gegner dich immer nur angreifen können, wenn sie nah an dir dran sind. Und dadurch, dass die in Reihen auf dich zukommen, ist es immer so, dass wenn du eine Reihe vor dir tötest, der nächste Zug vom Gegner daraus besteht, die hintere Reihe nachzurücken. Heißt, du wirst dann nicht angegriffen. Und dementsprechend ist es auch oftmals die wichtigere Möglichkeit, die aktive Reihe zu dezimieren. Wenn der Boss aber vor dir ist, dann ist es all or nothing. So, das, weil du brauchst dann ein paar Runden, um den zu töten. Heißt, dazwischen kann er dich immer angreifen. Heißt, je höher deine Werte sind, desto besser bist du dann in dem Moment. Aber dort ist es dann auch oftmals wichtig, noch Karten im Deck zu haben, mit denen du dir auch Verteidigung zulegen kannst für den nächsten gegnerischen Angriff, dass du das so negieren kannst, weil die Bosse machen schon ordentlich Schaden. Du hast eben für den kompletten Run einen Health Pool und während dir jetzt so ein normaler Gegner einen Schadenspunkt abzieht oder vielleicht mal zwei von so 50, mit denen du startest, auch das kannst du natürlich hochtreiben und alles, aber machen Bosse dann teilweise eben schon 10 Punkte Schaden. Und wenn du dann überlegst, dass du 4, 5 Ebenen am Stück schaffen musst, alle mit ihrem jeweiligen eigenen Boss, dann wird es schon, also kann eben schnell mal passieren, dass du da das Zeitliche segnest. Und auch da der Einsatz von, wann gehe ich irgendwelche Items aus der Umgebung holen, wann mache ich das, wann setze ich das ein, da ist das schon ein bisschen relevanter. Das Problem, das Hauptproblem bei dem Spiel, weil all das, was ich ja gesagt habe, klingt ja, also 1000-mal besser als Vampire Survivors. Also da waren ja schon wirklich richtige Entscheidungen drin, von dem, was ich genannt habe. Das Problem ist nur, dass alles komplett zerfickt wird durch die Metaprogression. Die Metaprogression in diesem Spiel ist King, weil nicht nur bekommst du irgendwelche Perma-Upgrades oder neue Charaktere, die es ein bisschen einfacher machen. Nein, du kannst auch deine Werte wieder nach oben treiben. Dass du dann mehr Projektile hast pro Karte, die du spielst. Die Angriffskraft geht dann um 10, 20, 30, 40, 50, 100% hoch. All diese Werte können hochgetrieben werden und das musst du auch machen. Wenn du diese Sachen nicht hochtreibst, dann verkackst du. Dann hast du keine Möglichkeit, mit deinen Karten, die du besitzt, in irgendeiner Form die Gegner zu dezimieren, bevor sie dich dann in der nächsten Runde dezimieren. Und dann hast du noch eine weitere Metaprogression, weil nicht nur neue Karten bekommst du hinzu, was ja cool ist, weil eine neue Karte ist eine neue Funktion. Nein, du musst auch die Karten upgraden. Auch den Karten kannst du mit Geld neue Slots verleihen oder manchen Karten überhaupt erst einen Slot verleihen. Das heißt, manche richtig guten Strategien werden erst möglich durch diese Metaprogression, nicht weil du deine allgemeinen Werte hochgetrieben hast, sondern weil dann Karten erst, also gewisse Karten erst einen Slot bekommen oder einen zweiten Slot bekommen, um dann da verschiedene Taktiken anzuwenden, die dann eben das komplette Spiel brechen, was ja auch die Sache, das ist ja auch etwas, was das Spiel möchte. Aber viel zu viel Zeit wird dann wieder drauf verschwendet, die Sachen zu farmen später und zu upgraden und zu sehen, dass ja, den Bild, den ich wähle, der ist wichtig, aber oftmals kommst du dann auch, wenn du zu niedrige Level hast oder zu wenige Upgrades, dann kommst du eben auch in Situationen, wo du komplett gebumst bist oder wo du dann zumindest eben auch die Karten gut upgraden musst, weil ohne Level-Upgrades und ohne Karten-Upgrades wirst du irgendwann von den puren Zahlen der Gegner ausgestochen. Und das ist eine Sache, die ich dann sehr frustrierend finde, weil der Rest davon hat Potenzial. Also wo ich tatsächlich sehe, so okay, das funktioniert, sich dann basierend auf dem, was du bekommst und von dem, was du hast oder auch siehst, oh, das habe ich im Deck und die Karten könnten hier noch kommen, dann bestimmte Fähigkeiten festzulegen innerhalb dieser Karten, ne? Also dann zu sagen, okay, das ist jetzt die Angriffskarte, die mache ich mal zwei und dann habe ich hier noch den zweiten Slot und dann verdoppel ich die dadurch, dass ich die hintereinander einsetzen kann oder bestimmte Karten, die dann besonders nützlich sind, wenn ich sie in der und der Reihenfolge und sowas habe oder wie du dann auch die Karten opferst, um andere Sachen zu bekommen. So dieses Zusammensetzen davon, das ist wesentlich besser und wesentlich aktiver als all das, was es im originalen Vampire Survivors gab, aber die Metaprogression macht das dann letztendlich auch wieder kaputt, plus die Tatsache, dass du immer noch sehr, sehr viel Leerlauf hier hast, aber hier aktiv den Charakter zwischen den Kämpfen bedienen musst und die ganzen Karten eben auszuwählen. Und zwischen den Entscheidungen, die du treffen kannst, zwischen den Momenten, wo ich sage, oh, das funktioniert ganz gut, ist zu viel Rumlaufen auf den langweiligen Karten, zu viel Kram absuchen, zu viel die gleichen, immer gleichen Kämpfe zu wiederholen. Selbst wenn du jetzt schon alle davon problemlos plattlegst, ganz egal, was für Karten du ziehst, aber du es trotzdem machen musst oder machen solltest, weil du Erfahrungspunkte dadurch kriegst und die natürlich dann besser sind aufzuleveln. Durch das Aufleveln kannst du neue Karten holen und die geben dir neue Möglichkeiten, neues Potenzial. Das heißt, selbst wenn es absolut Pillepalle ist, die Gegner zu töten, ganz egal, wie jetzt deine Karten gezogen werden, dann solltest du es trotzdem machen, denn je mehr Erfahrungspunkte du hast, desto besser stehst du am Ende gegen den finalen Endboss dann von dem Dungeon da. Und auch darum geht es, ne, dann eben stark genug zu sein und dann ein Bild zu haben, der am Ende auch funktioniert, weil ansonsten siehst du da eben auch kein Land. Ja, also ich finde, es ist ein deutliches Upgrade gegenüber Vampire Survivors, aber die Metaprogression, die wahrscheinlich für viele Leute dann auch wieder das Wichtigste daran ist, denn es funktioniert ja, ne? Es ist, du kriegst jedes Mal, wenn du Level beendest, dann hast du 10 neue Sachen freigeschaltet, neue Unlocks irgendwie bekommen und das kannst du dann upgraden, das kannst du machen und dadurch ist es dann möglich, hier ist nochmal ein neuer Charakter, da ist ein neues Gebiet, hier sind neue paar Karten, die du noch nicht gesehen hast. So, all das macht das Spiel relativ leicht zu so einer Erfolgsspirale. Und ich finde es jetzt nicht verwerflich oder so, wenn man da dann Bock drauf hat deswegen. Aber ich finde es auch hier wieder schade, wie ein an sich sogar interessantes Design oder Sachen, sagen wir mal ein Design, wo du was Interessantes draus machen könntest, dann so verschwendet wird. Das muss ich sagen, finde ich eigentlich eher ein bisschen schade, aber wie ich das online auch mitkriege, so die gleiche Zielgruppe, die eben auch den originalen Teil mochte und einfach nur dieses, ja, so ein bisschen Dopamin-Laufband, die kommen auch hier wieder auf ihre Kosten und dann ist es mir auch ehrlich gesagt egal, aber zumindest als Bewertung des eigentlichen Spiels, wollte ich so einmal kurz darüber reden. Ich habe mich endlich dazu, sagen wir mal, entschieden, Yakuza 3 Kiwami zu spielen mit eben den Dark Tides Update, was ja nochmal eine erweiterte Side Story ist von dem Spiel. Und der Grund, warum ich so lange damit gewartet habe, liegt eben daran, dass sich Ryoga Gotoku Studios, also die Entwickler von dem Spiel bei Sega, dazu entschieden haben, hey, wie wäre es, wenn wir tatsächlich eine Sexpest in dieses Spiel reinbauen? Also eine Person, die in der japanischen Öffentlichkeit eigentlich schon vor ein paar Jahren gecancelt wurde, so ein bisschen, ne? Er hatte auch seine Deals verloren, weil da gab es eben nachweisliche Übergriffigkeiten. Also nicht einfach nur, oh, der hat mal das falsche Wort gesagt, sondern wirklich handgreifliche Übergriffe auf eine Frau. Und die Bilder dazu, wenn man das nachprüfen will, die sind verfügbar, die sind sehr unschön. Ich würde es Leuten nicht empfehlen, das Ganze zu machen. Aber Sega hatte sich dann dazu entschieden, Ryoga Gotoku Studios hatten sich dazu entschieden, diese Person in das Spiel reinzuholen. Und am Anfang dachte man vielleicht, oh, vielleicht wussten die das nicht. Aber doch, das war ein sehr, 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 sehr öffentlicher, sehr, sehr großer Skandal. Ne, das ist so, als ob, weiß ich nicht, hier in Deutschland oder so, dann irgendein Entwickler einen Luke Mockridge oder so bei sich einbauen würde oder so. Nur, dass es in dem Fall sogar tatsächliche Beweisbilder gibt, an denen du nicht vorbeikommen kannst oder so. Oder sagen wir jetzt mal aktuell einen Christian Ulmen oder so, würden die dann irgendwann ins Spiel reinpacken. Das ist schon bekannt gewesen. Und dann haben Fans darauf hingewiesen, hey, das geht auch so ein bisschen gegen die Grundeinstellung der Spiele selber und der Figuren und der Geschichten, die ihr erzählt. Was zum Teufel soll das? Und irgendwann hatte sich dann Ryoga Gotoku Studios dann gemeldet und gesagt, naja, wir haben halt einen Charakter, der so ist im Spiel und den wollten wir jetzt auch neu vercasten, ne, weil manche Charaktere werden von denselben Leuten gespielt, manche Figuren jetzt im Remake werden von neuen Schauspielern gespielt und denen auch nachempfunden tatsächlich. Und einer von diesen Figuren ist eben auch selber jemand, ne, der so eine Sexpest ist. Und dann dachten wir, das wäre doch passend. Dann nehmen wir einfach eine Person, die auch im echten Leben dafür gecancelt wurden. Und dann machen sie es noch besser. Und scheinbar gibt es im Spiel später auch eine Mission, wo du von diesem Charakter das Image in der Öffentlichkeit rehabilitieren musst. Wo ich dann wirklich gedacht habe, Leute, hackt's bei euch? Also wirklich, was ist denn, wer aus eurem Team ist denn da irgendwie im Hagel draußen rumgelaufen und hat sich die Birne weich ballern lassen? Was zum Fick soll das denn? Und das ist halt wirklich eine Sache, die mir das ganze Spiel so vermiest hat, dass, obwohl ich halt einen Code auch gekriegt habe, da erst einmal wirklich gar keine Lust hatte, das Ding zu spielen. Dann kamen natürlich auch so bei der Demo die ganzen Bilder raus, dass sie das Lighting vollkommen verkackt haben, das Color Grading teilweise vollkommen verkackt haben. Und ja, das ist auch so. Das Spiel sieht in sehr vielen Lichtstimmungen nicht schön aus. Teilweise, muss ich sagen, wirklich hässlich und auch viel hässlicher als das Original. Und ich meine damit die PS3-Version. Immerhin läuft das Ding hier vernünftig im Gegensatz zur PS3-Version. Aber wir haben ja eine remasterte Fassung von der PS3-Version. die man auch mal fixen könnte, weil da hast du das Problem, dass durch den, ich glaube, das kam durch den FPS-Boost, dass Gegner doppelt so oft blocken wie im Original und da haben die schon viel geblockt und das sorgt dafür, dass die Kämpfe in der Remastered-Fassung sehr langsam sind. Das ist hier nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Das Spiel gibt dir sogar noch einen zusätzlichen Ultimate-Move, ne, wie du ihn auch beispielsweise in Yakuza 6 eben hattest und kannst dadurch die Gegner sofort windelweich prügeln. Also es gibt selbst ohne Upgrades, selbst ohne Leveln, selbst ohne Items mitzunehmen, haust du hier alles sofort um und notfalls schlägst du ein bisschen auf die Feinde drauf, bis sich diese Leiste füllt und dann kannst du eben nochmal deinen Ultra-Instinkt loslassen und die ganzen Leute verprügeln. Und auch hier ist es so ein bisschen wie auch das The Man Who Erased His Name, wo ich das Gefühl hatte, man versucht das so angenehm, einfach wie möglich zu machen und so keinen Level an Friction mehr drin zu haben. Du hast jetzt auch den Dash-Move, der dir einen besonderen Konter gibt und auch so kurz die Zeit, also nicht die Zeit verlangsamt, aber du kriegst eben so eine Slow-Mo angezeigt, wenn du richtig ausweichst und dann kannst du dem Gegner noch eher einen Konter reinsetzen, ohne dass du jetzt so einen Tiger Drop oder sowas machen musst. Ne? Also einen richtigen Konter und immerhin noch, wenn du es falsch machst, dann kriegst du auf die Fresse. Nein, hier kriegst du das eben durch das normale Ausweichen. Und generell ist das eine sehr weichgespülte Erfahrung, weil sie dann auch noch Elemente aus dem Spiel rausgenommen haben, was ich auch sehr schade finde, zum Beispiel die Tatsache, wie Kiryu später zusätzliche Attacken lernt, indem er in der Umgebung Situationen sieht, die vollkommen absurd sind, also wo du beispielsweise eine Oma hast, die auf einem Straßenroller in die Luft fliegt und dann einen Salto macht, wieder aufkommt und gar kein Problem ist, hat das nicht mal richtig mitgekommen, weil sie zu sehr darauf fokussiert war, so ihren Favorite Fuckboy auf irgendeinem Poster zu sehen und dann eben die Googly Eyes zu machen. Also die ganzen Sachen zu entfernen, finde ich, ist halt echt scheiße, ist halt wirklich kacke in dem Spiel. So ja, manche Sachen kann ich verstehen, dass man das dann zu dem Pacing eher ein bisschen ändert, aber ich habe ja auch schon gehört, dass die am Ende Sachen angepasst haben und die finde ich auch nicht so besonders gut. Und von der Spielzeit her, so, es ist, ja, es spielt sich angenehm weg und ich habe leider das Gefühl, das ist auch der Grund, warum das Ding so gute Bewertungen bekommen hat, weil man so die komplette Friction rausgetan hat und man hat jetzt die ganze Welt einfach nochmal mit zusätzlichen Collectibles vollgeballert, dass du jetzt eben so dein Flipphone benutzt, um dich mit anderen Figuren zu connecten oder irgendwelche Boxen damit zu öffnen, die super leicht zu erkennen sind, weil sobald du in diesen Suchmodus gehst, dann werden die dir wirklich so blinkend angezeigt. Und auch die ganzen Figuren, mit denen du dich verbinden kannst, auch die haben ein Icon über ihrem Kopf. Und dann musst du die im Verlauf des Spiels dreimal finden, bis die Max-Level haben. Und dadurch kriegst du dann irgendwelche andere Boni für dein Handy. Und das ist nur da für sich selber einfach nur noch so ein bisschen Sammelaspekt zu haben. Und ich weiß wirklich nicht, warum man das da so einfach so ein bisschen Blödsinn hinzugefügt hat. Das muss ich wirklich sagen. Ich finde es echt schade, weil ja, die Kämpfe an sich sind jetzt nicht verkehrt. Es ist nur viel zu einfach geworden. Gerade eben auch durch diese Ausweich-Konter-Mechanik, gerade eben auch durch diesen so Dragon-Modus, in den du reingehen kannst. Und der Rest zeigt mir nicht, dass es irgendwelche interessanten Ideen gibt, ne? So dass The Man Who Erased His Name hatte zumindest noch seine ganzen Gadgets gehabt und so den Kram und es hatte dann seine eigene Handlung mit einem wirklich, wie ich finde, fantastischen Ende. Die restliche Geschichte war eher so ein bisschen aber das Ende war wirklich super. Und hier bei Yakuza Kiwami 3, ich finde es auf jeden Fall deutlich besser als das erste Kiwami, weil alleine das, wie sie da die Angriffe weggelockt haben und wie viel Zeit du investieren musstest, zu farmen, um die abzugraden und dann dieses Majima Anywhere System, um deinen eigentlichen Hauptstil vorantreiben zu können. Das muss ich sagen, also Kiwami 1 finde ich immer noch am beschissensten von diesen ganzen Remakes. Das Zweier-Ding, auch da wurde dann einer der Orte entfernt, das sieht teilweise nicht so gut aus. Auch hier das Kampfsystem ist so ein bisschen weichgespülter, jetzt aber nicht ganz so schlimm, wie das jetzt bei Kiwami 3 ist. Aber hier, finde ich, ist es nochmal ein so viel größeres Downgrade gegenüber dem Original. Das Darktide-Ding, das habe ich bisher noch nicht gespielt, da kann ich noch nichts zu sagen. Aber ich muss jetzt auch, so nachdem ich jetzt 5-6 Stunden in Kiwami 3 reingespielt habe, ich weiß nicht, ob ich da Lust dran bekomme, das in irgendeiner Form durchzuspielen. Ich denke mir die ganze Zeit, boah, da würde ich lieber nochmal das Original auf der PS3 einlegen. Das ist so das meiste Gefühl, was ich währenddessen bekommen habe. Und ja, ich finde es einfach nur so ein bisschen schade in der Berichterstattung, weil dann bis auf so ein paar Seiten, ich glaube RPG Heaven waren das, die haben diese Problematiken eben auch mit dem Schauspieler dann hervorgehoben und wie das Spiel das dann eben auch kontextualisiert, was es noch einmal schlimmer macht tatsächlich. Das ist in so vielen Reviews nicht vorgekommen und auch die Tatsache, dass nicht wirklich so viel bedacht wurde, okay, die Sachen, die entfernt wurden, die Friktion, die das erzeugt oder eben auch teilweise mal Zwischensequenzen, so, ja, ich will das nicht alles zu 100% verteidigen, dass Teil 3 das perfekte Pacing hat, das hat Probleme, aber ich habe hier das Gefühl, es stand wesentlich mehr im Vordergrund, die Dinge so abzutragen, dass es möglichst angenehm wird, ohne darüber nachzudenken, was würde für ein besseres, interessanteres Spiel sorgen. Aber der Faktor scheint wohl das Wichtigste zu sein und zumindest auch die Rezensionen haben ihnen da recht gegeben. Ich persönlich finde das, wie gesagt, ein bisschen frustrierend, aber das sind zumindest so diese kurzen Eindrücke von Yakuza Kiwami 3. Ich habe auch ein wenig Replaced gespielt, der 2D Cinematic Platformer, also 2,5D, du bist auf einer 2D-Ebene immer gelockt. Es gibt zwar auch Möglichkeiten, manchmal hinten in den Bildschirm reinzugehen, aber auch immer nur an festen Positionen und auch eben immer nur 2D dimensional von einem zum anderen Punkt, den du gehen kannst, beispielsweise eine Treppe, um weiter in den Hintergrund zu kommen oder eine Treppe runter, um weiter in den Vordergrund zu kommen. Und ansonsten ist es wirklich ein Cinematic Platformer, da ist, und das ist auch so das Beste am Spiel, seine Ästhetik und Inszenierung wirklich sehr gut nutzt. Also die Art und Weise, wie die Kamera raus und reinzieht oder mal nach links und rechts schwenkt, um auch die, nicht nur die, sagen wir mal, Action davon richtig einzufangen, sondern eben auch gewisse Gefühle, die einzelne Standbilder, oder was heißt Standbilder, aber die einzelne Situation, einzelne Momente im Spiel einfangen wollen, auch das wird dadurch beeinflusst. Ich muss sagen, ich finde die Lichtstimmung besonders gut in diesem Spiel. Es ist auch sehr per Hand platziert alles, ne? Und es ist jetzt auch nicht so automatisch, dass das Modell vom Charakter, weil die Umgebung ist dreidimensional, aber die ganzen Charaktere sind 2D-Sprites. Und es ist nicht so, als ob dann der Charakter realistisch mit der Umgebungsbeleuchtung interagiert. So, wenn man sieht, dass etwas auf ihn drauf scheint, dann schon, oder aus dem Hintergrund irgendwas leuchtet, an dem Charaktermodell vorbeigeht, dann sieht man das auch. Aber der Charakter ist permanent von vorne angeleuchtet. Also zumindest siehst du dann eben auch so hellere Konturen. Das wirkt so, als ob er die ganze Zeit von oben rechts angeleuchtet wird, was natürlich nicht passiert im Spiel, aber es sorgt dafür, dass der Charakter sehr lesbar ist. Und ich glaube, dadurch, dass es eben auch ein 2D-Sprite-Modell ist, also was so in Pixel-Art-Stil ist, ich glaube, das sorgt auch dafür, dass es wesentlich natürlicher ist, da in diese Figur eben schon direktes, also permanente Beleuchtung drin zu haben. Ich glaube, wenn du es mit einer 3D-Person machen würdest, dann wäre das, glaube ich, schwerer stilistisch umzusetzen. Also gerade, wenn es halt sehr realistisch sein soll, das ist natürlich auch, selbst wenn es jetzt 3D-Modelle komplett, also das sind wahrscheinlich 3D-Modelle einfach nur flach als 2D angezeigt. Aber selbst wenn es jetzt so ein dreidimensionales Modell wäre, was eben auch dreidimensional aussehen soll, ich glaube, in dieser stilisierten Welt würde das immer noch könnte gut funktionieren, könnte auch Probleme machen, aber es ist auf jeden Fall ein Vorteil, finde ich, den das Spiel nutzt. Und auch, was ich so mag, ist an der Kameraarbeit, du hast zum Beispiel relativ früh eine Szene, wo du dann auf einen Polizisten triffst, der dich im Lauf vollkommen mit seinem Schlagstock weghämmert. Also dass der Charakter eben auch nach hinten umfällt und über den Boden purzelt. Und genau in dem Moment dreht sich auch die Kamera. So in dem Moment, wo der Charakter umfällt, wird auch die Kamera in diese Seite geschlagen und dreht sich dann so, sagen wir mal, so drei Viertel der Umdrehung so ganz schnell und dann noch ein bisschen nach und es ist alles so verschwommen und soll natürlich auch dann so den Gemütszustand des Charakters zeigen. Und das habe ich in der Form in einem, zumindest eben auch so Cinematic-Plattformer, noch nicht gesehen. Also das war wirklich der Moment, wo ich so, wow, wow, okay, hier werden tatsächlich ganz coole Sachen gemacht. Ob das Spiel das über den Verlauf der Kampagne halten kann, weiß ich nicht. Das scheint ja schon so ein bisschen länger zu sein, also mit so gut über 10 Stunden. Das müssen wir sehen, aber zumindest jetzt so diese ersten 2 Stündchen, die ich davon gespielt habe, die haben mich in dem Punkt schon begeistert. Ich kann mir vorstellen, dass gerade wie auch manchmal Elemente im Vordergrund gezeigt werden, da kann es wahrscheinlich dann dazu kommen, dass du hier und da mal irgendwas im Hintergrund nicht perfekt lesen kannst, aber bisher ist das immer nur bei Szenen passiert, wo du sowieso von links nach rechts geradeaus durchläufst, ohne dass du jetzt eine Sprungpassage oder so hast. Das, was noch sehr reduziert ist auch, so war klar für einen Cinematic-Platformer, dass Plattforming selber ist jetzt nicht besonders interessant, da geht es wirklich mehr um das reine Timing und eben auch den Weg zu finden und zwischendurch die Sequenzen zu haben, wo du dann irgendwelchen Elementen ausweichen, schleichen musst, weil im Hintergrund gerade eine Patrouille lang geht und irgendwo Licht drauf scheint und du musst dann die Reihenfolge abwarten, bevor du dann den nächsten Schritt nach vorne machen kannst. Aber ansonsten, das, was dir das Spiel entgegenwirft, sind Kämpfe. Und die sind sehr Arkham, so Batman Arkham, dass du deine Gegner hast, die greifen dich jetzt eben hier von links und rechts an und dann haben die zwischendurch eine rote Leiste oder so ein rotes Symbol, was angezeigt wird, das bedeutet, da musst du jetzt ausweichen und zwischendurch auch ein gelbes und das gelbe heißt, das kannst du kontern per Knopfdruck und genau wie in Batman ist das auch sehr großzügig, funktioniert dann und sie versuchen nach und nach neue Gegnertypen reinzubringen, die das erschweren sollen, aber ob jetzt da links und rechts 2, 3 Leute auf mich einschlagen und dann muss ich entweder den A oder die Y-Taste drücken, also jetzt eben auf dem Xbox-Controller, oder, oh, dann kommt jetzt nochmal ein Schütze von links oder rechts hinzu und dann muss ich den eben auch abwarten. Das macht jetzt nicht so viel. Es ist zumindest besser, weil dann eben auch die Schützen so ein Prioritätsziel werden und du dann gucken musst, wie du dich dann positionierst, dass wenn mehrere Gegner auf einer Seite stehen, du auch mehrere davon gleichzeitig schlagen kannst. Aber bisher ist es noch relativ simpel. Also ich habe das für den Ersteindruck auf normal angefangen und habe dann, auch weil ich ein Collectible am Anfang verpasst habe und es keinen Chapter Select gibt in dem Spiel, natürlich, warum nicht? Warum gibt es denn, wir haben 130 Collectibles oder so in diesem Spiel. Warum gibt es keinen fucking Chapter Select? Warum musst du so ein 10-Stunden-Spiel noch einmal durchspielen, wenn du ein Collectible irgendwie verpasst hast? Das ist so ass. Jedenfalls, da schafft es nicht wirklich was Interessantes zu machen mit dem Kampfsystem. Und ich hatte auch auf schwer keine Probleme, da durchzukommen, weil es sind die gleichen Gegnerkonstellationen, die verhalten sich komplett gleich. Es ist einfach nur mehr Schaden, den die machen. Aber bisher war es so einfach, dass ich in den meisten Kämpfen durchkomme, ohne mal getroffen zu werden. Oder wenn ich mal getroffen werde, dann ist es eben auch nicht so schlimm. Und da ist es noch ein Aspekt, wo ich eben hoffe, dass es sich ein bisschen mehr ausarbeitet. Bei den Schleichdingern kann sich das nicht wirklich ausarbeiten auf so einer zweidimensionalen Ebene. Das heißt, da hoffe ich eigentlich, dass das auf so das Minimalste zurückgefahren wird. Nur hier und da mal eine Sequenz, vielleicht um ein bisschen für Abwechslung zu sorgen. Oder dass man das mit Kämpfen in irgendeiner Form kombiniert, dass du dann sehen musst, oh, du musst dann zu dem Moment hier hinter diesem schmalen, weiß ich nicht, Betonfels oder so bleiben und die Gegner, die dich angreifen, die erschweren dir das dann, weil du auch mit dem Ausweichen von irgendwelchen Schüssen beispielsweise nach vorne und nach hinten rollst und das würde dann dafür sorgen, dass du dahinter vorauskommst. So, da sehe ich schon Möglichkeiten, wie du das interessanter machen kannst. Bisher ist das aber noch nicht passiert. Auch die Story hat mich da momentan kalt gelassen, halt wieder so Dystopie und du bist dann jemand, der bei der bösen Firma gearbeitet hat, aber da eben am Anfang auch fliehen musst und dann setzt du dich mit der Rebellion zusammen, lernst die Leute da kennen, yada, yada, yada. Vielleicht wird das später noch ein bisschen interessanter, vielleicht werden die Figuren noch ein bisschen mehr so dreidimensionalisiert, so mehr Tiefe gegeben, aber bisher habe ich, glaube ich, eher das Gefühl, das soll so ein sehr atmosphärischer und eben auch stilistisch sehr sicheres Spiel sein, das dich mit diesen Cinematic-Platforming-Elementen plus Arkham Combat auf so einer zweidimensionalen Ebene dann zufriedenstellen soll. Und das schafft es auch zu einem gewissen Teil, aber ich glaube, um das besser bewerten zu können, kommt es dann drauf an, wie entfaltet sich die Handlung? Wird das dann irgendwann interessant? Macht das dann auch was Interessantes? Und entwickelt sich vielleicht das Kampfsystem noch so ein bisschen weiter. Ne? Zumindest, dass die Anzahl der Feinde sich so stark überlappen, dass ich wirklich ins Schwitzen komme und überlegen muss, okay, wer jetzt zuerst, wie in welcher Reihenfolge. Aber das muss ich dann noch ein bisschen absehen. Dann bis hierhin zumindest mein Eindruck von Replaced. Kommen wir zum letzten Spiel der Runde und kommen wir zu Killen, dem neuen Spiel von Double Fine. Und das ist ein kompetitives Online-Multiplayer-Spiel. Das hat keinen Singleplayer, das hat nur diesen Multiplayer. Es hat natürlich eine gewisse Rahmenästhetik. Es ist keine wirkliche Handlung, sondern du wirst innerhalb des Tutorials nur an diese Welt kurz rangeführt und hast eben eine zentrale Figur, die dich da auch so ein bisschen an die Hand nimmt und die du dann auch nutzt innerhalb dieser Spielwelt, um in die einzelnen Matches reinzugehen. Und ich war selbst sehr überrascht, dass ich doch so einen großen Gefallen an diesem Spiel gefunden habe, denn wie vielleicht die ein oder andere Person weiß, ich bin jetzt nicht gerade so der größte Fan von kompetitiven Multiplayer-Spielen. Das ist jetzt normalerweise nicht so mein Ding, aber die Art und Weise, wie du hier mit der Welt interagierst und was für Rollen du darin einnehmen kannst, das ist eine Sache, die mir tatsächlich sehr viel Freude bereitet. Das fühlt sich fast schon an wie diese optionalen zusätzlichen Multiplayer-Spiele, die bei irgendeinem PS2-Titel dabei waren, ne, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt einfach mal einen Multiplayer dazu und dann probieren wir einfach ein bisschen was raus und diese wilden Ideen haben dann zu so einem Spiel geführt, wo ich jetzt momentan noch gar nicht weiß, ist das Balancing gut oder schlecht, keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, ob das in dem Fall wirklich so 100% wichtig ist, weil es mir erst einmal um diese zentrale Idee und die Art und Weise geht, wie du mit der Welt interagierst. Ne? Also, dass es ja hier darum geht, eine Killen, also so einen Brennofen auf beiden Seiten des Teams zu haben und du musst den gegnerischen Brennofen auslöschen mit Wasser und dafür nutzt du verschiedene Töpfe. Du selber spielst einen Geist und dieser Geist kann dann in verschiedene Töpfe oder halt durch Töpferei erstellte Dinge, kann auch ein Teller oder sowas sein, Tasse, alles, geht in die Reihen und benutzt diese, um entweder andere Gegner anzugreifen oder eben das Wasser zu holen und dann zu transportieren. Und durch die Größe wird dann schon direkt festgelegt, was deine Spezialisierung ist. Das heißt, je größer dein Charakter ist, desto mehr Wasser kann der meistens halten, aber desto geringer ist dann eben auch die Lebensenergie, weil er leichter, schneller zerbrechen kann. Auf der anderen Seite kann es aber auch dafür sorgen, dass du besser Gegner attackieren kannst dann sogar, die dann vielleicht ein bisschen mehr Lebensenergie haben, aber so hat alles immer sein Geben und Nehmen. Also jeder Bild, den du machst, automatisch, weil du hast dann wirklich so ein Stück Lehm, mit dem du dann die Töpfe oder alles mögliche Teller und sowas, Vasen dann herstellst, auch auf so einer Drehscheibe und dann kannst du das auseinanderziehen, nach oben, nach unten, kannst dann auch nachher das in Wasser tunken, also in Farbe tunken, wie du es möchtest und noch Henkel und alles mögliche dran machen, um eben auch so deine eigene Form damit zu kreieren und diese werden dann automatisch einer von 8 verschiedenen, ja, Töpferarten, also ich weiß nicht, was die Kategorie davon ist, so, ne, also das ist halt, ne, ob es ein Teller ist, ob es irgendwie ein Topf ist, ob es eine Vase ist und sowas und das wird automatisch durch die Parameter festgelegt, wenn du das Ding kreierst, also du siehst dann auch, du bastelst das und dann merkst du, oh, jetzt fängst du langsam an, einen Topf zu machen, jetzt fängst du langsam an, Teller zu machen und basierend darauf haben dann die einzelnen Kreation auch unterschiedliche Fähigkeiten. Also die Angriffe, die du hast einen normalen Angriff, den du entweder aus dem Boden oder aus der Luft machen kannst und du hast noch eine Cooldown-Attacke zum Anwenden. Also es ist sehr simpel. Das sind so deine grundlegenden Fähigkeiten, die du hast und alles andere ist das reine Interagieren mit der Welt. Also klar, du kannst dann noch rollen und je nach Größe gibt es dann auch Karten, wo du als kleiner Topf irgendwo durchkommen kannst, wo du mit dem Großen nicht durchkommen kannst. Und das Rollen macht dich zwar schneller, aber du verlierst mehr Wasser. Und auch da gibt es dann Arten von Töpfen, die mehr oder weniger Wasser verlieren, aber dafür dann eben andere Vor- und Nachteile eben haben. Ne? Also das muss ich sagen, das finde ich sehr interessant, dass du baust ja einfach visuell deinen Charakter, aber das Visuelle bestimmt auch automatisch seine Stats und bestimmt automatisch die Vor- und Nachteile. Du musst nichts mehr anlegen. Du musst nicht noch, oh ja, ich mache jetzt hier ein paar Punkte rein und da und dann lege ich mir die Waffe an und die macht das und die hat, sondern es ist rein Töpfe. All das, was bestimmt wird in diesem Spiel, ist rein die Form, die du gebastelt hast. Und du kannst dir dann bis zu 3 mitnehmen in den Kampf, dass wenn du dann drauf gehst, kannst du einfach eine andere Form auswählen. Oder wenn du dir die Zeit nehmen möchtest, kannst du dann eben auch noch wieder zurückgehen auf diesen Drehteller und schnell eine andere Form basteln, falls du das Gefühl hast, dass du sie jetzt für den Kampf unbedingt brauchst. Und auch die Arenen profitieren dann von ihrer Interaktivität. Du hast dann zum Beispiel die Dionysus Stage, wo du auf bestimmten Feldern automatisch anfängst zu tanzen für einen gewissen Zeitraum. Ich hatte jetzt auch schon eine Karte öfter, wo du dann Schwämme auf dem Boden hast und du kannst dann dein Wasser benutzen, nicht um es an den gegnerischen Brennofen zu bringen, um den zu löschen, sondern um diese Schwämme zu aktivieren, damit dann andere Leute nicht so gut da durchkommen. Und du kannst dann jederzeit gucken, okay, fokussiere ich mich jetzt darauf, das Wasser zu holen, fokussiere ich mich darauf, die Gegner anzugreifen, fokussiere ich mich darauf, meinen eigenen Brennofen dann auch zu beschützen. Auch wenn du in ein Match reinkommst, dann kannst du dir in dem Anfangsbereich um den Brennofen herum eine Position aussuchen, auf der du dann landest. Und falls zum Beispiel gerade Gegner dich angreifen, dann kannst du auch das nutzen, um auf diesen Gegnern zu landen und die verlieren dann sofort die halbe Lebensenergie. Also alles fühlt sich sehr durchdacht an, es spielt sich auch sehr gut. Das eine Problem, was ich persönlich habe, ist, dass es nicht wirklich physikalisch nachvollziehbar, basierend auf den unterschiedlichen Größen, auch das Rollfahrverhalten, also wie du schnell dann umdrehen kannst und wie groß deine Kurven dann irgendwie sind, das scheint vollkommen unabhängig davon zu sein, wie groß du bist. So, ich kann verstehen, dass man das so einfach wie möglich halten wollte, aber du hast eben nur so ein bisschen Momentum drin und gerade wenn du die Seite wechselst, du kannst in die Luft springen und dann die Fahrtrichtung ändern. Und es ist egal, ob du am Boden oder in der Luft bist, nach so einer Sekunde, dann fängst du an, automatisch in die entgegengesetzte Richtung zu fahren. Nicht, dass du so, okay, abbremsen und dann langsam wieder anfahren, sondern es ist so kurz abbremsen und zack, mit der vollen Geschwindigkeit wieder in die andere Richtung fahren. Und das ist etwas, was es wahrscheinlich einfacher zu spielen macht, aber ich persönlich finde, dass es sich dann nicht so interessant vom Movement anfühlt. Und vor allem, dass eben auch die unterschiedlichen Größen der Töpfe sich dadurch nicht so sehr stark unterscheiden. Ich glaube, das war auch so ein Faktor, weil es dann vielleicht schwer gewesen wäre, da auch noch das ordentliche Balancing reinzubringen, wenn der Faktor ebenfalls noch hinzukommt. Aber ist nur eine Sache, die ich an der Stelle erwähnen wollte. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch nur ein paar Runden bisher gespielt, aber ich muss tatsächlich sagen, dass mir das als so ein quirky Multiplayer-Spiel sehr gefällt. Und ich sehe jetzt auch keinen Season Pass, ich sehe kein sonst was. Und es gibt einfach, ne, das ist wie Splatoon. Du hast eine simple Level-Statistik. Und wenn du einen Kampf beendest, dann kriegst du automatisch 1500 für das Match beendet. Und wenn du gewinnst, dann kriegst du nochmal 500 on top. Also ja, du kriegst einen Bonus, wenn du gewinnst, aber es ist nicht so relevant, sondern einfach nur das Partizipieren und das Mitspielen, das sorgt schon dafür, dass du im Level aufsteigst und dann hast du einen linearen Level und am Anfang wird das dann benutzt, um dir so die ersten Fähigkeiten freizuschalten, ne, damit du erstmal Dinge ausprobierst, damit du, okay, du hast jetzt diese zum Beispiel nur die mittlere Größe an Töpfen, die du machen kannst. Und wenn du dann 2-3 Runden gespielt hast, dann schaltest du die nächste Größe frei und dann nochmal 2-3 Runden damit und dann schaltest du auch die letzte Größe frei und zwischendurch schaltest du auch den Shop frei. Aber wenn du so, keine Ahnung, die ersten 10 Runden oder so gespielt hast, dann hast du schon alles an Funktionen und der Rest ist wirklich nur noch reine Kosmetik. Also nichts, was irgendwie spielerisch relevant wäre, sondern wirklich so reine Kosmetikkram, den du dir kaufen kannst. Vielleicht kommt noch irgendwas anderes dazu, aber bisher war es, finde ich, wirklich nur Kosmetikkram und das macht es zu einem sehr angenehmen Multiplayer-Spiel, wo es wirklich mehr auf die zentralen Systeme ankommt und nicht noch irgendwie so der Zahlen-Bullshit, der bei ganz vielen anderen Sachen mit reingeworfen wird, um Leute wahrscheinlich auch oftmals irgendwie länger dran zu halten. Heißt wahrscheinlich auch, dass dieses Spiel nicht so einen erfolgreichen Multiplayer hat wie andere Spiele, die dich dadurch eher dran halten. Aber ich muss sagen, das ist etwas, das ich sehr, sehr genossen habe und wo ich auch überrascht war, dass es mir so gut gefallen hat, weil es eben auch so eine eine verspielte Art des Multiplayers ist und es nicht rein so auf den, oh, ich schieße jetzt hier drauf, sondern es wirklich mehr darauf ankommt, wie du die Taktik einsetzt und jetzt nicht den so krassen Execution-Skill irgendwo verlangt. Ne? Es ist mehr so das Wissen darüber und was du in welcher Situation genau machen solltest, wann du wechseln solltest, wann du welchen Topf irgendwie einsetzen solltest, wo du dich positionieren solltest und jetzt weniger in irgendeiner Form, ne, oh, hier muss ich krass zielen und sowas. Und das ist eine Ebene, die ich tatsächlich mag, also vor allem, weil es dann jetzt nicht so viel Zeit braucht, bis du wirklich anfangen kannst, interessante Entscheidungen zu treffen. Am Anfang ist es erstmal ausprobieren und gucken, was irgendwie läuft, aber ich fand, dass du sehr schnell doch da hinterherkommst, was ganz gut in welcher Situation funktioniert. Und das sind dann allgemein Spiele, deren Multiplayer ich eben auch so ein bisschen präferiere. Plus, dass wenn du gerade nicht in den direkten Konflikt gehen willst, kannst du dich eben auch um andere Sachen kümmern oder eben deinen Kameraden helfen. Und auch das ist ein Aspekt, den ich bei Multiplayer-Spielen tatsächlich mag. Gut, aber das soll es gewesen sein für Killen, mein kleiner Ersteindruck. Und damit war es das auch mit den neuen Spielen für diese Woche. Alle Leute im Supporter-Bereich können jetzt noch dranbleiben. Dann werde ich noch ein bisschen über Road 96 sprechen. Und den Rest von euch, den höre ich dann gleich wieder bei den News. Kommen wir zu den Nachrichten. Fangen wir an mit einer, naja, nicht wirklich Meldung, aber einfach eine Sache, die Leute gemerkt haben. Denn Nagoshi Studio haben ihren YouTube-Kanal wohl gelöscht. Also der ist nicht mehr in irgendeiner Form verfügbar. Und falls ihr euch jetzt denkt, was ist das? Das ist das Studio hinter Gang of Dragon. Also Nagoshi, der ja früher hauptverantwortlich mit für die Yakuza-Reihe Like a Dragon, Ryoga Gotoku-Reihe war und da eben auch das Studio geführt hat. Der ist ja vor ein paar Jahren rausgegangen, hat Sega verlassen, hat dann von NetEase eben die Finanzierung bekommen für sein eigenes Studio und hatte bei den Game Awards Ende letzten Jahres dann die Ankündigung seines neuen Spiels Gang of Dragon. Dann ein paar Monate später hatten wir die Information bekommen, dass NetEase sich wohl aus dieser Unterstützung, Finanzierung rausziehen. Das machen sie ja generell momentan mit vielen japanischen Studios. Und da lag es wohl dran, dass nach der Re-Evaluierung herauskam, das Spiel bräuchte wohl so weitere 44, 45 Millionen Dollar, um es fertigzustellen. Und das, nachdem schon Jahre da rein investiert wurden. Und man suche wohl momentan nach einem neuen Publisher, die dann aber eben auch die Marke abkaufen müssen. Also es sind nicht nur die Kosten, das Spiel fertigzustellen, sondern eben auch das bisherige dann von NetEase abkaufen zu müssen. Jetzt das Löschen des Kanals ist natürlich kein gutes Zeichen. Also die Webseite ist immer noch auf und die Webseite verlinkt zumindest noch auf die anderen Sachen. Also ja, der YouTube-Kanal wird auch da nicht mehr verlinkt und es ist noch die anderen Social-Media-Sachen werden verlinkt und auch auf den Social-Media Beiträgen. Ich habe da auch wirklich keine Referenz auf den YouTube-Kanal gefunden, sondern alles war immer auf das Ankündigungsvideo der Game Awards, ne, wo ja der Trailer zum allerersten Mal gezeigt wurde. Das ist noch drauf, aber auch da, der letzte Beitrag ist, glaube ich, aus dem Februar und auch von Nagoshi selber auf seinem eigenen Account sind, glaube ich, die letzten Postings aus Januar, Februar oder so gewesen. Also es sieht definitiv nicht gut aus. Heißt das jetzt, dass da gar nichts passiert? Nicht zwangsweise. Es kann auch einfach sein, dass dieser Kanal weil du nie weißt, wem gehört der Kanal. Weil du kannst ja mehrere Kanäle besitzen mit deinem Account und es kann sein, dass dieser Kanal von NetEase übergreifend geführt wird, dass die so einen übergreifenden Account haben, auf dem dann die eigenen Studiokanäle dann geführt werden. Und es kann eben sein, dass wenn da jetzt irgendwas passiert, dass sie den dann abgeben mussten und dass der eben gelöscht wurde und jetzt vielleicht irgendwer Neues oder sie selber dann was aufbauen und beginnen. Und deswegen sind noch die anderen Social-Media-Kanäle da, wie zum Beispiel Twitter, oder deswegen ist die Webseite und so eben noch auch alles da. Das könnte ich mir jetzt einfach mal so aus der Luft gegriffen vorstellen. Das heißt, es muss nicht unbedingt heißen, dass das ganze Ding jetzt aus ist, dass da jetzt nichts mehr mit passiert, aber es ist definitiv kein gutes Zeichen. Ne? Ich hoffe wirklich sehr, weil ich fand den Trailer auch ganz cool und an sich habe ich mich ja auch darüber gefreut zu sehen, was dann eben Nagoshi und sein Team dann eben machen. Aber da müssen wir jetzt erstmal abwarten und dann sehen, was genau passiert. Vielleicht haben es einige von euch schon mitbekommen, aber es gibt aktuell wieder eine Problematik mit DRM bei PlayStation. Und zwar gab es ein Update in der letzten Woche zwei oder so, nachdem Leute dann festgestellt haben, komisch, wenn ich jetzt seit diesem Update ein Spiel kaufe auf der PlayStation 4 und es hat sich nachher auch scheinbar rausgestellt, dass es auf der PS5 genauso ist. Nur die Informationen können auf der PS4 leichter abgerufen werden. Dann hat man da gesehen, oh, es gibt einen Countdown für die Erneuerung der Lizenz auf 30 Tage beschränkt. Und was Leute dann auch weiter durchs Testen eben rausgefunden haben, indem sie zum Beispiel die Batterie rausgenommen haben, wodurch sich dann die Zeit neu setzt auf irgendwie 1970 oder so. Ne, das war ja schon mal das Problem, was man Sony angesprochen hatte. Dieser Bug, dass falls die Batterie kaputt gehen sollte, dass man dann seine Spiele nicht mehr spielen kann, verifizieren kann. Das haben sie ja auch dann tatsächlich behoben. Aber jetzt mit diesen Änderungen sorgt das dann ebenfalls auch dafür, dass das Spiel nicht mehr aktiviert werden kann. Dass dieses Spiel dann nicht mehr gespielt werden kann, weil ansonsten, was das bedeutet ist, dass wenn du online warst, dann wird diese Lizenz erneuert und wenn du dann 30 Tage lang nicht online warst, um das zu verifizieren, dann kannst du das Spiel nicht mehr spielen, bis du wieder online gehst, um es dann zu verifizieren. Also das ist dann nicht komplett weg, aber es bedeutet natürlich, falls irgendwann mal der Service fehlen sollte oder dann eben, wie gesagt, deine Batterie leer ist und du müsstest sie dann irgendwann austauschen oder wissen natürlich auch nicht immer alle Leute, wie man das am besten macht, so eine Konsole zu öffnen, da besteht dann weiterhin die Gefahr, dass etwas passiert, ne? dass etwas Negatives da passieren kann. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall sehr hilfreich, darauf auch aufmerksam zu machen, darüber ebenfalls auch zu sprechen. Und zum Beispiel Does It Play, ne, die Sorgen, die schauen sich ja an, so hey, wie sehen die Discs auf aus den bei den Spielen, so sind da die ganzen Dateien drauf vorhanden, fehlt da irgendwas? Die haben wohl auch irgendwie einen Kontakt bei Sony und die meinten, dass es wohl keine Absicht gewesen sei, diesen Fehler hervorzubringen. Aber auch deswegen ist es halt wichtig, darüber zu sprechen. Was Leute auf jeden Fall vermuten, warum es überhaupt ein Update gab, gerade eben auch für die PS4, das liegt wohl daran, um gewisse Exploits für das Jailbreaken der Konsole zu schließen. Ne? Also das es gibt ja mit einem von diesen Star Wars Racing Spielen oder so, da haben Leute einen Exploit gefunden. Wenn man noch auf einer gewissen Firmware eben ist, dann kann man das nutzen, um die Konsole zu jailbreaken. Und genau dieses Update soll eben dafür sorgen, dass das nicht mehr möglich ist, dass auch gewisse nicht intendierte Formen von Account-Sharing geschlossen werden. Zum Beispiel, ich wusste das auch nicht, dass es möglich ist, dass irgendwelche Läden, die Konsolen, also so refurbished Konsolen verkaufen, PS4 zum Beispiel, dass die das mit ihrem Account vollladen mit Spielen, die eben auf diesem Account sind, und dann die Konsole offline stellen. Und das kann das Ganze, nachdem das einmal aber so vorher aktiviert war, dann kannst du auch mit einem anderen Account oder mit einem Offline-Account davon weiterspielen, so auf der Konsole die ganze Zeit. Und das ist wohl auch etwas, was da mit jetzt nicht mehr gehen soll. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass dieser Exploit existiert, aber es ist definitiv eine Sache, so ich kann ja verstehen, warum man, ne, weil PS4 ist eben immer noch ein aktives System, so, ich glaube immer noch so 40% der Leute der aktiven Userbase von PlayStation sind weiterhin auf der PS4, das heißt, dass Sony da irgendwelche Jailbreak-Sachen schließen wollen, I get it, okay, ne, kann man irgendwie auch noch verstehen, dass man das machen möchte, aber das sollte nicht in dem Maße passieren, dass dann ein solches Problem entsteht, eine solche tickende Zeitbombe, weil darum muss sich jetzt gekümmert werden. Du willst nicht den Fall haben, dass dann irgendwann die Server abgestellt werden oder es irgendwelche anderen Probleme gibt und deine Spiele können nicht mehr verifiziert werden, weil ja, solange du noch damit online gehen kannst, spätestens kannst alle 30 Tage, dann kannst du deine Sachen auch weiter benutzen und dann kannst du sie auch für 30 Tage danach immer offline benutzen. Aber auch das ist natürlich scheiße, ne? Auch Leute, die dann vielleicht ihre Konsole offline halten wollen, weil sie bestimmte Exploits andere nutzen wollen und dafür alte Firmware brauchen und sie haben sich jetzt aber nachdem irgendwelche Spiele gekauft, dann werden die eben auch nur dann so lange noch spielbar, noch nutzbar sein. Klar, das sind so ein paar Edge Cases, aber auch hier ist es, glaube ich, hauptsächlich wichtig, darauf aufmerksam zu machen und dann eben auch, dass es kommuniziert wird, ist das in irgendeiner Form intendiert und wenn ja, dann trotzdem nochmal darauf hinweisen, warum das ein Problem ist und wenn es nicht intendiert ist, dann ja noch mehr darauf hinweisen und zu sagen, okay, alles klar, das muss auf jeden Fall gefixt werden für die Zukunft. Falls da noch irgendwas passieren sollte, dann werde ich euch auf jeden Fall darüber updaten, aber das war zumindest alles, was ich mir dazu angesehen habe, auch in den ganzen Videos, die Leute gemacht haben, die auch ursprünglich erstmal darauf hingewiesen haben. Und ja, das betrifft wohl auch die PS5 nach dem bisherigen Testing. Es kann dort nur nicht so gut überprüft werden, weil es in den Metadaten nicht aufgelistet wird im Gegensatz zur PlayStation 4. Aber es scheint wohl auch genau da vorhanden zu sein, dass es etwas Übergreifendes ist, wie Spiele auf den Accounts bei PS4 und bei PS5, die beiden Stores, die sind ja auch, also das ist ja auch auf der Website und sowas alles noch miteinander verbunden, das ist ja nur PS3, was von diesem Online-Ökosystem so ein bisschen abgekapselt ist. Und deswegen kann ich auch verstehen, warum das dann irgendwie gleichzeitig für PS4 und für PS5 passiert, gerade wenn man darüber irgendwelche Exploits stoppen will. Dann kann ich natürlich verstehen, dass man das dann eben auch auf beiden Konsolen machen möchte. Aber ja, ist eine Sache, bei der ich hoffe, dass es dann schnell oder so schnell wie möglich geklärt wird. Creative Assembly haben einen ersten Teaser für Alien Isolation 2 veröffentlicht. Das Ganze wurde ja, glaube ich, in 2024 mal so nebenbei angekündigt, dass es hieß, ja, wir arbeiten an einem neuen Spiel. Aber jetzt gab es einen Teaser und das deutet, denke ich mal, darauf hin, dass das Spiel innerhalb von den nächsten Monaten irgendwo dann groß gezeigt wird. Ich gehe schwer davon aus, dass es entweder auf dem Summer Game Fest, auf der Xbox Showcase oder eben auch auf der PlayStation Showcase gezeigt wird. Ich glaube jetzt eher weniger, dass es auf einer Nintendo Direct gezeigt wird. Ich würde schwer davon ausgehen, auf den eben drei genannten. Wahrscheinlich ist es eher wieder so ein Summer Game Fest Ding, aber ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass gerade bei so einem Publikumsliebling wie Alien Isolation, auch einem Sequel, wo sich eben sehr viele Leute drauf freuen, dass da einer der beiden großen Player versucht, das eben für sich zu gewinnen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin ja kein großer Freund des Originals, also ich kann das sehr wertschätzen und ich habe dazu ja auch mir gerne Sachen angesehen von Leuten, die das Spiel wirklich mögen. Ich habe ja zum Beispiel auch das Buch von Andy Kelly, was ja jetzt nochmal zum Glück eine Neuauflage über Lost in Cult bekommt, nachdem der alte Publisher Unbound pleite gegangen ist und auch die ganzen Bücher von denen darüber nicht gekauft werden können. By the way, auch das Itchy Tasty Buch, das war auch über Unbound, kann auch nicht mehr gekauft werden, bekommt aber ebenso eine neue Auflage über Lost in Cult und das sind beides Bücher, die ich wirklich sehr empfehlen kann, einfach nur mal an der Stelle. Aber Alien Isolation auf jeden Fall ein Spiel, was ich weiterhin interessant finde, ne? Weil dieser Versuch, ein Horror-Stealth-Spiel in dieser Art zu produzieren für die Lizenz und dann eben auch so diesen ganzen, die Ästhetik von dem Alien-Universum darüber einzufangen, das finde ich ist eine coole Sache. Und obwohl ich jetzt nicht der größte Fan von dem Original war, falls ihr die Begründung dafür hören wollt, ich habe ein Video dazu gemacht auf dem Zweitkanal. Es gab eine sehr ausführliche Besprechung bei Ink Ribbon Radio damit. Dann hört euch die gerne an. Aber ich bin auf jeden Fall interessiert daran zu sehen, was sie jetzt mit dem zweiten Teil machen. Gehen sie auf meine fundamentalen Kritikpunkte ein mit dem Spiel? Wahrscheinlich eher vielleicht die Länge, weil das ist etwas, was auch sehr viele Leute kritisiert haben, die das Spiel mögen. Aber die meisten Leute mögen, oder zumindest die Fans von dem Spiel, die mögen ja exakt das, was der Titel fundamental macht. Und das ist etwas, womit ich eher ein Problem habe. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass weniger meine Kritikpunkte von dem Erstling hier im zweiten Teil aufgegriffen werden und stattdessen mehr noch hinzugeführt wird oder Sachen, sagen wir mal, so ein bisschen angepasst, ne, refined werden, sodass eher. Das kann sein, dass ich den zweiten Teil dann trotzdem besser finde als den ersten, aber weiterhin gewisse Probleme damit haben werde. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt für Alien Isolation 2 und werde das natürlich dann auch für euch besprechen. Wir werden es auch 100% bei Inkribben besprechen. Wahrscheinlich auch wieder mit Andy von Screenfire Germany, weil der ist ja ebenfalls, genau wie Benny, das sind ja zwei riesige Alien-Fans, also vom gesamten Franchise und dann eben auch von diesem Spiel. Und ich werde dann eben wieder der miese Peter in der Dreierrunde sein. Hell yeah! Der Steam-Controller, das Preis wurde geleakt mit den $99 und während der Aufnahme, also wirklich zwischen dem Anfang dieses Podcasts und der Pause, die ich zwischendurch hatte, vor jetzt diesem News-Segment, ist tatsächlich ein Embargo wohl gefallen und die ersten Previews zu diesem Steam-Controller sind rausgekommen. Das Ding erscheint dann jetzt eben auch direkt nächste Woche und ich werde wahrscheinlich auch versuchen, einen davon zu bekommen, weil ich persönlich finde den ganz cool, gerade jetzt, wo ich eben auch mehr am PC spiele und gerade die Tatsache, dass das ein Controller ist, der eben auch jetzt nicht mit normalem Bluetooth arbeitet, sondern mit 2,4 Gigahertz Wi-Fi und das ist eine Sache, die hatte ich jetzt schon, da habe ich mir sehr schon oder gute Erfahrungen gemacht mit den 8-Bit-Do-Controllern, da hatte ich mir zwei geholt, die damit arbeiten und das funktioniert wirklich einwandfrei herausragend am PC mit Bluetooth. Ich hatte leider immer mal wieder Verbindungsabbrüche und das will ich einfach nicht haben. Deswegen spiele ich die ganze Zeit mit Kabel. Aber so wie der Steam-Controller das macht, dass ich auch eine Docking-Station habe, die wie so MagSafe dann funktioniert, dass ich darüber auch notfalls per Kabel spielen kann, kann darüber aufgeladen werden und dann aber auch bequem abnehmen, um das dann über, wie gesagt, das Wi-Fi da zu spielen. Da bin ich schon Fan von. Ich finde, wie der Controller aussieht, ich mag das sehr. Ich habe ja schon mal gesagt, das Ding sieht aus, als hätte das Xbox 360 Messenger-Kit unten dran. Die Previews dazu sind auch sehr positiv und bei den ganzen Features, die dabei sind, ne, gerade auch mit diesen zwei Trackpads und dann eben auch den Backbuttons und so allem, ja, die 100 Tacken dafür, die sind auf jeden Fall sehr viel Geld, aber wenn ich das vergleiche, was ich irgendwie für andere Controller bezahle, einfach nur einen Standard DualSense Controller oder einen Standard Xbox Series Controller oder auch den Pro-Controller von der Switch 2, dann finde ich das persönlich jetzt eigentlich im Rahmen zu den anderen Controllern und das Ding gerade auch mit den Backbuttons spricht mich dann doch sehr an und so einen Controller für den PC zu haben, wo dann auch andere Spiele, ne, wieder mit diesen ganzen Setups und Einstellungen für eben diesen Steam-Controller gemacht werden können, ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich das Gefühl habe, da kann ich sehr viel rausziehen und den dann hauptsächlich benutzen im Gegensatz zu dem Xbox Series Controller, gerade wenn eben auch dieser Switch zwischen dem Kabel und dem 2,4 GHz Wi-Fi dann eben gut funktioniert. Deswegen, ich bin auf jeden Fall mal gespannt und werde versuchen, einen zu bekommen. Und falls ich das schaffen sollte, dann werde ich auch definitiv in einem Video über meine Erfahrungen dazu berichten. Und die letzte News, etwas ganz, ganz Seltsames. Erinnert ihr euch noch an ZSNES, den Emulator, den Super Nintendo Emulator aus den 90ern. Das war auch mein allererster Emulator, den ich jemals benutzt habe. Also nicht nur für den Super Nintendo, sondern allgemein. Das war so das Ding, was mir damals Anfang der 2000er, als ich irgendwann Internet hatte und natürlich dann auch die Downloadraten noch sehr begrenzt waren, aber so ein paar Super Nintendo ROMs oder eben auch so ein Emulator, das ging dann schon, das war weniger das Problem. Und das war so das erste Mal, dass ich einen Emulator benutzt habe. Das war das erste Mal, dass ich gewisse Final Fantasy Titel gespielt habe. Auch so das erste Mal in Fan Translation reingesehen. Das war das erste Mal, dass ich Chrono Trigger darüber eben auch gespielt habe. Oder auch so Sachen, die zwar bei uns verfügbar waren, aber niemand aus meinem Umkreis das hatte. Ne? Also das heißt so Soul Blazer, Illusion of Gaia, Terranigma, das sind alles Sachen, die ich das allererste Mal über ZSNES gespielt habe. Und deswegen habe ich natürlich auch so, wie viele Leute, wie viele auch gerade Millennials, eine sehr nostalgische Verbindung dazu. Auch wenn das natürlich jetzt nicht einmal im Ansatz der beste Emulator war. Also zum damaligen Zeitpunkt war das Ding wirklich gut, aber heutzutage gibt es eigentlich keinen Grund, außer der Nostalgie für diese Menüs noch einmal irgendwie ZSNES anzuwerfen. Jetzt aber, ich glaube, 17 Jahre seit dem letzten Update von diesem Emulator sind die beiden originalen Programmierer davon wieder zurück und haben Super ZSNES angekündigt, eine erweiterte neue Version von diesem Emulator, wo ich mir auch im ersten Moment gedacht habe, warum? Also was ist der Grund dafür? Weil Super Nintendo Emulation ist, so wie ich das verstanden habe, pretty much solved. Also du hast richtig gute Cycle Accuracy bei Sachen wie Beast Nest oder so. Und eigentlich auch eine Widescreen-Hacks und alles Mögliche kannst du darüber machen. Was ist so der Grund dafür, jetzt den Super ZSNES-Emulator zu benutzen? Und das Hauptfeature, was hiermit angekündigt wird, und auch so ein paar andere Sachen, dass es natürlich Parität zu den anderen Emulatoren bieten soll, aber so etwas, das es abheben möchte, ist der Austausch von Texturen und das Filtern von Text. Also es sind zwar alles Pixel, aber der Emulator kann das dann behandeln wie eben einzelne Texturenebenen und die dann mit Filtern versehen oder eben auch austauschen und sonstigen Quatsch damit machen. Und alles, was da gezeigt wird, es gab ja so ein Modern Vintage Gamer Video dazu, das sieht so scheiße aus. Das sieht wirklich so unfassbar scheiße aus. Ich habe auch schon den Vergleich gezogen, ne, diese Minecraft HD Mods, dieses bekannte Bild von der realistisch aussehenden Kuh, aber eben komplett rechteckig. Genauso sieht das aus. Und das ist, also wirklich, du hast dann einen Moment in diesem Video, wo dann unten drunter steht so Enhanced und das ist Super Castlevania 4 und es sieht so ass aus. Es sieht so scheiße aus. Dieses Texture Filtering, was sie dafür benutzt haben, lässt das Ganze wirklich wie so Pappe Dreck irgendwie aussehen. So, ja, du kannst so ein paar coole Sachen damit machen in Bezug auf das Verbessern der Musik, ne? Auch da ist dann Super Castlevania 4 ein gutes Beispiel. Aber alles andere daran, so was gezeigt wurde an diesen richtig coolen Sachen da drin, wo ich mir denke, zumindest der Einsatz, wie er hier gezeigt wurde, das wirkt so seltsam, das wirkt so komisch und auch nach einer Sache, wo ich mir denke, was war die Idee dafür, was war so der Gedanke, oh, das braucht die Welt auf jeden Fall, weil ansonsten wüsste ich nicht, warum ich dann diesen Emulator nutzen sollte im Gegensatz zu anderen. Vor allem, weil auch das Menü nicht mehr da ist. Also die haben jetzt eine abgewandelte Version dieses alten Menüs mit einer anderen Ästhetik, die dem nachempfunden ist, aber andere Farben benutzt. Und das heißt, es ist jetzt nicht so gut und schön wie aktuelle Emulatoren, aber es hat auch nicht die gleiche nostalgische Ästhetik vom klassischen ZS-NES-Emulator, wo ich mir denke, für wen genau ist das denn? Also, keine Ahnung, für Leute, die ihre Super Nintendo-Spiele scheiße aussehen lassen wollen. I guess, so, hey, das dürft ihr machen, more power to you. Aber das ist wirklich eine so seltsame Ankündigung gewesen, wo ich mir auch zuerst dachte, oh cool, Nostalgie und danach einfach, nee, komm, lass das lieber sein. So, was machen wir hier? Keine Ahnung. Also schaut es euch gerne an, ne? Super ZSNES. Gebt das einfach mal ein mit diesen ganzen Enhanced-Dingern und so. Aber ich muss wirklich sagen, das ist wirklich keine schöne Sache. Okay, ist Ubisoft eigentlich überhaupt noch zu retten? Ich meine, ja, es ist so eine schon Frage mit ein bisschen Geschmäckle hinten dran, weil es irgendwo impliziert, als ob es im Raum stehen würde, dass du so einen Konzern nicht theoretisch wieder rumreißen könntest. So, das geht natürlich auf jeden Fall. Die Frage ist eher, ist das in der momentanen Führung überhaupt möglich? Also ich glaube, wenn du die Gilmour-Familie einfach rauswerfen würdest, was natürlich nicht geht, wenn das so ein Familienunternehmen ist, aber sagen wir einfach mal, du würdest die komplett rauswerfen und eben auch sehr viele Leute im Leadership, also vor allem die dafür gesorgt haben, dass diese doch sehr fragwürdigen Entscheidungen und eben auch die Planung der letzten, sagen wir mal so 5 bis 6, 7 Jahre oder so, dann dafür verantwortlich war. Und das würdest du komplett austauschen gegen Leute, die dann versuchen, das von Grund auf anders umzusetzen mit eben den bestehenden Marken, dann würde ich sagen, ja, das ist auf jeden Fall möglich, das zu machen. Die Frage ist viel eher, ob das in diesem Konstrukt so machbar ist, weil die Gilmours auf jeden Fall nicht ihre Posten aufgeben werden. Also das hätten wir schon längst gesehen, so viel tiefer kannst du ehrlich gesagt nicht mehr fallen bei so einem Konzern. Und dementsprechend wird das dann wahrscheinlich in diesem Konstrukt weiterlaufen. Und sie haben ja versucht, jetzt Sachen umzusetzen, eben auch mit diesen kreativen Häusern und bla blub und neuen Personen da, wie man dann gesehen hat, oh, jetzt haben wir unseren einen der Söhne dahin gepackt, der vorher auch nicht gerade so bewiesen hat, dass er großartig was kann, aber hey, ne, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo auf jeden Fall auch die Fähigkeiten der Leute im Vordergrund stehen und nicht einfach nur die Tatsache, wessen Kinder sie sind. Aber man merkt zumindest, okay, es ist ein gewisser Versuch, die Sachen rumzureißen. Und auch die Tatsache, dass ja mehrere Projekte gecancelt wurden, ist jetzt nicht unbedingt was Gutes, aber auch hier zumindest, okay, der Versuch, rigoros Dinge anzupassen. Und ich meine, gewisse Sachen haben sich ja auf jeden Fall gebessert. Die Tatsache, dass nach Star Wars Outlaws so ein bisschen die Handbremse gezogen wurde, um Assassin's Creed Shadows dann mehr Zeit zu geben, war eine gute Entscheidung. Das Spiel kam deutlich polierter raus als die letzten großen Releases, also gerade eben auch so ein Outlaws oder ein Skull and Bones oder das Valhalla eben auch, wenn wir von Assassin's Creed sprechen. Und das Gleiche scheinen sie jetzt hier auch bei Black Flag, dem Remake, zu machen, was ja gerade offiziell jetzt endlich mal angekündigt wurde mit eben auch einem Release-Termin dazu. Und zeitgleich sieht man aber auch wieder Probleme in der Produktion, dass jetzt der Creative Director von Assassin's Creed Hexe, diesem Spiel, was in Deutschland ja spielen soll während der Hexenverfolgung, dass auch da immer noch Probleme zu sein scheinen. Vielleicht auch durch die Änderungen, die in den letzten Monaten getroffen wurden durch diese neuen Häuser, kann ich mir sicher vorstellen, dass es eben dann da auch irgendwelche Probleme gibt oder Differenzen aufgekommen sind, die sich dann nicht mehr haben lösen lassen. Und da ist eben die Frage, sitzt dieses Führungsproblem, sitzt das zu tief? Kommt es vielleicht auch dann zu sehr auf die einzelnen Teams an? So, sind das schon gute, eingespielte Teams, die dann etwas Besseres produzieren können? Und gibt es dann vielleicht bei den dazugekauften Studios, gibt es da Probleme, das zu handhaben? Ne? Auch wie sie jetzt diese kreativen Häuser umgesetzt haben, können diese Studios auch miteinander gut harmonieren? So können die ihre Projekte gut umsetzen? Und da ist es eben auch mehr die Frage, okay, ist dann eben auch das generelle Management dazu in der Lage, das besser zu führen, das besser umzusetzen? Weil wenn das nicht passiert, dann kannst du, glaube ich, auch ansonsten scheinbar richtige Entscheidungen treffen und dann sagen, hey, dieses Projekt, das greenlighten wir, das machen wir, das machen wir, das machen wir, so gehen wir mit der Marke um, das machen wir mit der Marke, weil wenn es dann nachher zu Problemen kommt innerhalb der Entwicklung und der Produktion, dann kannst du ursprünglich noch so gute Ideen haben. Ne? Man sieht das Sands of Time Remake. So, ich bin jetzt nicht der größte Fan von diesen Remakes, aber wenn ich es aus einer puren Marktsituation betrachte, ne, wenn ich jetzt meine persönlichen Gefühle beiseite lege und einfach nur mir anschaue, was würde finanziell Sinn ergeben, dann sind es gerade so Remake-Projekte zu älteren, so vor allem so diesen 20 Jahre circa alten Spielen, die einen sehr hohen Kultstatus haben. Das ist somit das Beste, was du machen kannst. Schau dir auch einfach alle Projekte an, die in den vergangenen Jahren rausgekommen sind, die eben dann auch gut waren und mit solchen Spielen gearbeitet haben, ne, die so vielleicht so 20, 30 Jahre alt sind. Und da hat Ubisoft genügend. Und vor allem so das Sands of Time-Ding, das schien eigentlich genau das perfekte Spiel dafür zu sein. Aber trotz dieser guten Entscheidung ist ja dann irgendwas schiefgelaufen. Also entweder war das Projekt nicht wirklich gut oder es hat sich so irgendwas geändert und irgendwelche Leute in der Führung haben dann kein Interesse mehr daran gehabt. Das ist immer schwer zu sagen. So dumm das auch klingt, teilweise kann es dann die Entscheidung einer einzelnen Person nachher nur gewesen sein, aus irgendwelchen Schmeckt-mir-nicht-Gründen. Es kann auch gewesen sein, dass es wirklich problematisch war, aber dann fragt man sich, warum hat man das erst so spät gemerkt und dann den Stecker gezogen, wenn es ja anscheinend so weit war, dass schon Marketingmaterial für das Spiel aufgenommen wurde und das ja eigentlich wirklich schon hätte raus sein sollen, basierend auf der ursprünglichen Timeline. Und wenn du dann selbst bei solchen Sachen, die ja eigentlich so eine sichere Bank sind, dann Probleme hast, das ist dann eben die Frage, okay, kriegst du das nochmal rumgerissen? Kriegst du das denn tatsächlich nochmal geschafft, in irgendeiner Form das zu verbessern? Weil gerade auch so ein Release wie Star Wars Outlaws hat ja gezeigt, dass du kannst nicht einfach nur denselben Kram immer und immer weitermachen. Du kannst nicht auf deinen bisherigen Systemen dich ausruhen, weil wenn du nicht einmal Star Wars verkaufen kannst, dann hast du auf jeden Fall ein Problem. Also, und ich glaube, da haben sich eben auch die Grenzen gezeigt. Und die Marken sind aber noch stark. Also ein Assassin's Creed Shadows hat sich gut verkauft. Und das lag auch, glaube ich, daran, dass sie da nochmal das halbe Jahr gewartet haben. Aber das sind eben auch die etablierten Serien und mit etablierten Teams. Und auch da wirst du dann wahrscheinlich die unabhängig vom Management dann die Teams haben, die besser funktionieren und andere, die weniger gut funktionieren. Und vor allem eben auch, wie Sachen hinzugefügt wurden. Also ich glaube, das ist so die wirkliche Krux an der Sache, wo es sehr schwer ist, von außen zu beurteilen, ob das funktionieren kann. Weil das Black Flag Remake, so wie das aussieht, ich glaube, das wird ein finanzieller Erfolg werden, auf jeden Fall. Also das sieht man jetzt schon, wie positiv das aufgenommen wird, die ganzen Views dazu, wie viele Leute reinschreiben, dass sie es eben auch schon vorbestellt haben. Und das habe ich ja auch gesagt, ne, Black Flag, das gehört. Es ist jetzt nicht so 20 Jahre alt, aber zumindest 10 Jahre. Und es ist eines der beliebtesten Spiele der Reihe, vielleicht sogar das Spiel mit dem höchsten Standing in der Reihe, würde ich mal fast schon sagen, so neben einem Assassin's Creed 2. Und das den Leuten anzubieten, gerade nachdem man auch so Skull and Bones verkackt hat und Leute ja nur dieses Kampfsystem mit den Schiffen aus einem Black Flag haben wollten. Und jetzt bietet man ihnen eine erweiterte Fassung von diesem originalen Spiel dann eben an. Ne, jetzt in einer Zeit, wo Leute vielleicht auch so ein bisschen mehr dieses Comfort Food dann eben haben wollen. Das funktioniert, aber die Frage ist halt, was machst du darüber hinaus? In welche Richtung führst du ansonsten die Reihe, die Serie? Und was machst du mit deinen ganzen anderen Marken, die du hast? Vor allem eben auch Spiele, die ja sehr lange in Produktion sind. Das sind ja wirklich dann auch sehr, sehr große Titel, wo dann mehrere Studios an verschiedenen Spielen arbeiten. Und jetzt hast du diese kompletten Häuser umgekrempelt. Und da ist eben auch die Frage, wie gut könnten oder können dann oder sind dann jetzt bereits bestehende Produktionen darin eingegliedert worden? Ne? Ist das ein Problem, warum es jetzt diesen Wegfall da bei Hexe gab? Ist das dann überhaupt eine Sache, die sich nachher relevant in der Produktion zeigt oder kommt das Spiel raus und man merkt irgendwie nichts davon? Oder führt das sogar letztendlich zu einem besseren Spiel? Man weiß es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt nicht so dieses Gefühl von, oh, das wird auf jeden Fall was, weil erneut, so, das größte Problem ist diese komplette Führungsebene und solange die nicht wenn die ausgetauscht werden würde, wenn man jetzt einfach sagt, wir machen hier komplett einen Neustart, ich glaube, dann wäre ich, ganz egal, wen man da jetzt irgendwie dran setzt, zumindest so ein bisschen zuversichtlicher, einfach, weil man dann sieht, okay, es wird sich auf jeden Fall irgendwas ändern. Und hier ist die Frage, ändert sich tatsächlich etwas oder sind es nur so oberflächliche Dinge, ne? Sind es so dieser Versuch, wir orientieren das Ganze neu, weil wir dadurch hoffen, dass es sich verbessert, aber der vielleicht so dieser eigentliche Rot, der da irgendwo stattfindet, der sich da festgefahren hat auf den verschiedenen Management-Ebenen oder die Zusammenarbeit zwischen den Studios oder wie eben auch grundsätzlich über das Design, Open-World-Design und sowas drüber nachgedacht wird, wo man ja auch sich weiterentwickeln muss. Ne? Also ich glaube, Open-World-Titel schienen für die, ne, es war wieder eine von diesen Sachen, wo man das Gefühl hat, das endet nie. Ne? Es gibt schon seit GTA 3 Open-World-Titel mega fucking erfolgreich. Und ja, so ein GTA 6 wird auch mega fucking erfolgreich, aber es liegt daran, dass es GTA 6 ist. Aber selbst Ubisoft, in einer Zeit, wo man gedacht hat, Bro, wir machen jetzt diese Art von Open-World-Spiel schon seit 10 Jahren, wie kann das immer noch erfolgreich sein? Wie können die Leute das immer noch die ganze Zeit wegkaufen? Und es funktioniert so lange, bis es dann irgendwann nicht mehr so sehr funktioniert. Und ich glaube auch gerade so teuer, wie diese Spiele sind, das Return on Investment, was du da hast bei irgendwelchen Produktionen, die dann auch wahrscheinlich bei Ubisoft 200, 300 Millionen oder so in der Produktion verschlingen. Ein Assassin's Creed kann das noch auffangen. Aber wie viele andere Marken können das noch? Ne? Ich weiß gar nicht, was ein Far Cry 7 heutzutage für einen Pull hat oder so bei den Leuten. Was ist so das wirkliche Maximum, was du mit dieser Formel noch rausholen kannst? Und wie viele Leute sind dann explizit daran interessiert oder sind vielleicht dann auch durch andere Sachen müde oder fühlen sich dann lieber zu Konkurrenzprodukten hingezogen, von denen wir jetzt nicht mal wissen, dass sie dann existieren in Zukunft, aber die Leute mehr an sich binden, ne, dass das dann die großen Verkaufserfolge sind. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer zu sehen. Deswegen, ja, ich habe jetzt hier keine konkreten Antworten, aber ich glaube, das ist auch unmöglich, ne? Deswegen versuche ich so ein paar verschiedene Timelines, Theorien aufzumachen und darüber zu reden. Aber so das Kernproblem, finde ich, und das hat sich da über die letzten Jahre oder vor allem eben so das Jahrzehnt gezeigt, oder vielleicht auch so die letzten 15 Jahre, sagen wir mal so ab Assassin's Creed 2, wo wir ja wissen, dass dann gewisse Personen in den Führungsebenen waren, die nur noch eine gewisse Art von Spiel zugelassen haben. Und vor allem eben dann, sagen wir mal, Far Cry 3. Das ist so der Titel, wo sich dann diese Ubisoft-Formel gefestigt hat. Und jetzt nur, weil da eine so eine Sexpester irgendwie raus ist oder ein paar andere Leute, wie viel hat sich dadurch dann tatsächlich geändert innerhalb der Firmenstruktur, innerhalb der Art und Weise, wie die Spiele gemacht werden? Ich habe immer mehr das Gefühl, wenn ich mir auch die Ubisoft-Titel angucke, das, was am wichtigsten ist, sind die Teams. So, hast du ein eingespieltes Team, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie gute Sachen umsetzen können, dann sind die Titel auch gut rausgekommen und hatten den Qualitätsstandard, ne? Das Prince of Persia The Lost Crown war ein super Spiel. Von wem war das? Montpellier Studio, die ja schon seit 30 Jahren da knapp die Spiele produzieren und auch in der Zeit super Banger abgeliefert haben. Auch, ich habe ja vorhin gesagt, diese ganzen Open-World-Dinger, die unfertig da irgendwie rausgekommen sind, das, was ja zum Start vernünftig lief, das war das Avatar-Spiel, was ja, glaube ich, von den Leuten kommt, die The Division gemacht haben. Ich weiß ja jetzt gerade, tut mir leid, dass den Studionamen nicht mehr von dem Ubisoft-Ding ist. Es hängt mir so auf der Zunge, aber ich habe es gerade nicht mehr direkt im Kopf, tut mir leid. Aber auch da sieht man ja, das ist ja ein eingespieltes Team gewesen. So, die haben ja auch da schon die Erfahrung gehabt. Und ich glaube, bei vielen anderen Sachen, ne, zum Beispiel bei Skull and Bones, das ist dann von Studio zu Studio gekommen und da haben wir das noch gegründet und die haben gearbeitet. Ich finde es halt nur ein bisschen seltsam, dass gerade bei Prince of Persia, dem Remake, so klar, das wurde von Montreal dann übernommen, aber die haben ja auch das Original gemacht. Klar, da sind jetzt nicht mehr die ganzen Leute von früher da, aber trotzdem, und das ist ja auch eigentlich ein Studio, was gute Arbeit abgeliefert hat. Deswegen, das ist wirklich so die eine Entwicklungsgeschichte, die mich echt brennend interessiert, was da passiert ist, was die ganzen Fehler waren. Dass das Ursprungsprojekt scheiße gelaufen ist, das verstehe ich, ne? Da hat man ja einfach so ein neues Ubisoft India war das, glaube ich, dafür angeheuert und die hatten dann scheinbar noch nicht die Erfahrung oder Ubisoft hat eben auch gedacht, sie könnten mit irgendwas Billigem davonkommen und denen dementsprechend auch nicht die Ressourcen, Zeit, Budget zur Verfügung gestellt. Was weiß ich, aber das kann ich zumindest verstehen, warum das Produkt dann in den Trailern so aussah. Aber nachdem man das dann an Ubisoft Montreal gegeben hat, da hatte ich eigentlich immer gedacht, auch da, ne, vielleicht wird mir das Endprodukt nicht gefallen, mir persönlich, aber ich hatte jetzt nie damit gerechnet, dass das irgendwie eine Katastrophe wird oder in irgendeiner Form dann auch gecancelt werden muss. Und erneut, so, ich würde dann halt mal wirklich allzu gerne wissen, was die tatsächlichen Gründe dafür waren. Gut, das ist so eine kurze Zusammenfassung von meinen Gedanken dazu. Könnt ihr euch ja auch gerne mal in den Kommentaren oder so darüber austauschen oder im Discord. Aber das soll das dann für das Thema diese Woche gewesen sein. Dann kümmern wir uns doch einmal um eure Fragen. Auch ihr könnt mir jederzeit Fragen einsenden, gerne in den Kommentarspalten, dort, wo ihr das hört, falls da Kommentare zugelassen werden. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne DMs schicken bei Blue Sky, bei Instagram oder auch bei Discord. Und ich fange jetzt einfach mal an mit der ersten Frage für heute von Yilmaz. Und zwar, wie stehst du dazu, dass Capcom mit dem RE4 Mercenaries Patch Microtransactions eingeführt hat? Taktisch raffiniert, weil zum Release super Bewertungen abgreifen und danach diese goldenen Tickets einführen. Als Spieler hat mich das so abgeturnt, dass ich irgendwann die Lust verloren habe, das Spiel weiterzuspielen. Es ekelt mich regelrecht an. Habe erst kürzlich Resident Evil 4 Remake aus Gründen nach dem Release vor ein paar Jahren erst weiterspielen können. Daher die spät zündende Frage. Ja, ich finde das auf jeden Fall, also das war ja eine Sache zu Release, falls Leute das nicht mitbekommen haben. Resident Evil 4 ist zwar, also ich will jetzt nicht sagen, es ist ohne Microtransactions rausgekommen, aber es gab ja zum Start auch diverse Elemente, die in dieser Deluxe-Variante drin waren. Da konntest du ja schon neue Skins kaufen. Ich weiß nicht, ob zum Start auch bereits die Möglichkeit da war, die erweiterte Karte zu holen. Das Spiel hat ja Schätze, die du nur sehen kannst und die du auch nur holen kannst, wenn du eine Bonuskarte gekauft hast, die in dieser Gold-Edition beispielsweise drin ist oder ansonsten für ein paar Euro geholt werden kann. Dann werden die dir nicht nur angezeigt auf der Karte, sondern die erscheinen dann auch erst im Spiel. Also solche Sachen gab es ja auch, aber kurz nach Release, nachdem dann eben auch die ganzen Bewertungen da waren und dann eben mit, als dann auch der Mercenaries-Mode rauskam, da wurden dann goldene Tickets eingeführt, die man noch kaufen kann, um sich eben mehr von diesen ganzen Sachen beim Merchant eben auch zu holen, ne? Dass du dann nicht die gewisse Sachen freischalten musst, sondern damit kannst du eben auch schneller Dinge dir sofort erkaufen in-game. Dadurch, dass es jetzt ein Singleplayer-Spiel ist und wo ich eben sage, ja, du kannst auch so an die ganzen Sachen drankommen, das hat jetzt zum Beispiel für mich deswegen das Spiel nicht beeinflusst, weil das Balancing sich nicht dadurch geändert hat. Das ist, hätten die nachträglich irgendwelche Ressourcen angepasst oder hätte ich das Gefühl gehabt, die ganzen Ressourcen, wie die verteilt sind, das ist aber ziemlich ass. Und dann kommt sowas raus, dann wäre es eine Sache, wo ich mir denke, what the fuck. Das war ja auch so ein bisschen das Ähnliche bei DMC 5 damals. Da war es ja direkt zum Start, dass du dann eben auch deine Orbs und sowas alles kaufen konntest als Microtransactions. Aber dadurch, dass sich das Balancing im Spiel normal angefühlt hat, hatte ich auch da kein Verlangen. Also ja, es ist eine Sache, die ich kritisiere, aber ich habe im Spiel nichts wirklich davon gemerkt und somit konnte es mich dann persönlich nicht besonders viel angreifen oder mich darüber aufregen. Und das Gleiche ist auch hier bei Resident Evil 4 Mercenaries der Fall. Also ja, es ist eine scheiß Taktik, das auf jeden Fall, vor allem weil es eben so nachgepatcht wurde und dann fühlt es sich eben auch danach an, als ob Capcom das so zu 100% kalkuliert gemacht hätte. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das Spiel schlechtere Bewertungen bekommen hätte, wenn es diese Sachen von Anfang an gegeben hätte, weil ich glaube, die meisten Leute, wenn sie jetzt eben nicht das Gefühl haben, dass es sich auf das Balancing auswirkt, dass es dann in irgendeiner Form großartig negativ betrachtet wird. Ich will jetzt aber auch nicht Capcom auf der Seite verteidigen und sagen, dass es nicht so war, ne? Also es ist kein Beweis dafür, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, warum man das problemlos glaubt, ne? Also das, da ist auch kein Angriff oder so oder irgendwie Kritik, wenn man dann sagt, nein, das war auf jeden Fall so. So, die Kritik muss sich eben Capcom gefallen lassen, nachdem sie da dieses Manöver eben durchgezogen haben. Ich selber merke einfach nur, wie es mir für das eigentliche Spiel egal ist. Und dann kann ich mich natürlich auch dementsprechend dann schwer groß darüber aufregen. Also ich kann halt nur sagen, ich stimme da vollkommen zu und ich habe auch kein Problem, wenn da Leute Stunk machen. Ich weiß ja auch, dass Leute wie Stephanie Sterling, als das passiert ist, haben direkt ein Video dazu gemacht. Und das finde ich dann auch fair und kann das dann auch gerne, ne, die Sachen dann irgendwie reposten und sowas, aber mir persönlich fällt dann eben nur das Aufregen darüber, selber jetzt beispielsweise ein Video oder so dazu zu machen oder das in meiner Review zu erwähnen, das fällt mir dann ein bisschen schwer, weil das dann in dem Fall eine Sache war, die ich problemlos ignorieren kann, also wo ich jetzt auch die ganzen anderen Male, die ich das Spiel seitdem gespielt habe, ganz ehrlich, ich habe da nicht mehr drüber nachgedacht, so ich sehe das nicht wirklich im Spiel, ich nehme das nicht wirklich wahr, aber wenn das einen selber stört, more power to you in dem Fall und ich finde die Kritik da an Capcom eben auch komplett berechtigt, ja. Die nächste Frage von Sazalamel. Wie stehst du eigentlich zu Quests, die sich selbst triggern? Ich weiß, es soll immersiv sein, wenn man ein Areal betritt und man dann unverhofft in eine Quest geworfen wird. Ich persönlich finde es aber jedes Mal sehr nervig, wenn ich nur die Gegend erkunden und zum Beispiel Teleporter aktivieren will und mir das Spiel plötzlich den Controller aus der Hand reißt und eine 2 Stunden Handlungsstrang vor die Füße wirft. Geht das nur mir so? Ich glaube, mir fallen da momentan einfach keine Beispiele ein. Also ich weiß nicht, ob ich dafür die falschen Titel spiele. Ne, das scheint ja etwas zu sein, das ja vor allem jetzt auf irgendwelche RPGs oder so zutrifft. Aber mir fallen jetzt keine Beispiele davon in dem Bezug ein. Aber ich bin auf jeden Fall auch eher ein Freund davon, wenn man die Möglichkeit hat, da einzuwilligen. Ne? Deswegen, ich bin auch ein sehr großer Freund von so Point-of-No-Return-Markierungen, dass das Spiel dir sagt, hey, wenn du jetzt hier weitergehst, dann kannst du nicht mehr zurückgehen und den ganzen anderen Kram noch holen. Wenn du das irgendwie machen möchtest, dann mach das hier. Oder dass man zumindest dann eben auch einen automatischen Save bekommt, um davor weiterzumachen. Oder wie das jetzt aktuell eben auch Pragmata gemacht hat, dass du da einen separaten Modus hast, mit dem du dann in diesen aktuellen oder in den beendeten Playthrough reingehen kannst, um dann nochmal die 100% zu holen und da ja sogar noch weitere Sachen zu machen. Also deswegen kann ich das verstehen. Ich kenne es zum Beispiel auch aus, oh, ich möchte 100% der Umgebung erkunden, ich möchte irgendwie alles finden, hier habe ich zwei Abkürzungen oder hier habe ich zwei Wege und wenn ich links lang gehe, dann wird auf einmal eine Cutscene getriggert und der Weg verschließt sich hinter mir und ich komme nicht mehr zurück und rechts der Weg, der wäre dann zum optionalen Gebiet gegangen, aber es gab für mich dann irgendwie keine Möglichkeit, das wirklich herauszufinden im Vorfeld. Also das heißt, ich kann auf jeden Fall den Frust schon nachvollziehen. Und dementsprechend bin ich da komplett dabei, wenn man nicht in solche Sachen gelockt werden sollte, ohne dass man es offensichtlich in einer Form sieht, gerade eben auch bei Spielen mit einer offenen Struktur. Das auf jeden Fall. Aber mir fallen jetzt, so wie du das hier beschrieben hast, gerade jetzt keine Beispiele ein, die ich da irgendwie nennen könnte. Aber deswegen habe ich jetzt ein paar andere Sachen genommen, wo ich auch sage, ja, das fühle ich in den Punkten auf jeden Fall. Und die letzte Frage für heute von MS21. In welchem Bereich der Spieleentwicklung bei einem AAA-Studio glaubst du, könntest du mit deinem Know-how weiterhelfen, beziehungsweise welcher Bereich würde dich reizen, wenn ein großes Studio mit einem interessanten Projekt Idee bei dir anklopfen würde? Ich möchte mir zu keiner, also wirklich überhaupt nicht anmaßen, dass ich da in irgendeiner Form hilfreich wäre. Ich möchte mir überhaupt nicht anmaßen, dass ich, nur weil ich jetzt irgendwie Spielekritiker bin oder eben auch die Sachen betrachte und da vielleicht Probleme auch erkennen kann, möchte ich mir nicht anmaßen, in irgendeiner Form dann direkt in der Entwicklung beteiligt zu sein und dass ich da irgendwie in der Lage wäre, einfach so irgendeine Position einzunehmen. Ich wäre aber auf jeden Fall, sagen wir mal so als, würdest du das dann in die Richtung von Consultant, externes QA, also zum Beispiel, wo ich denke, dass es dann hilfreich wäre, dass das wären dann eben so Sachen, wie ich sie jetzt schon mache, nur in dem früheren Stadium, ne? Dass ich dann einen früheren Bild spiele und dann mit den Leuten darüber diskutieren kann, so die Sachen, die ich da eben sehe, die vielleicht ein bisschen problematisch sind oder eben auch die Sachen, die gut sind, an denen man eben das Ganze ein bisschen ausbauen könnte. Da habe ich schon das Gefühl, dass ich gerade in gewissen Genres hilfreich sein könnte. Ne, also hey, wenn irgendjemand draußen seine Tank Controls verbessern möchte, ich kann zumindest sagen, was sich nicht gut anfühlt und vielleicht dann daran helfen, Feedback zu geben, in welche Richtung man gehen müsste. Wie gesagt, auch da, du brauchst halt trotzdem immer noch so das tatsächliche Entwicklungs-Know-how, um auch das den Leuten besser, also wenn du das eben hast, dann kannst du die Sachen auch besser kommunizieren, so wie das dann auch umgesetzt wird. Ich glaube, das ist eben auch ganz, ganz wichtig und das ist auf jeden Fall ein Teil, der mir da noch fehlen würde. Aber ja, wenn, dann wäre das eher so eine Form von, lass es irgendwie Consulting, lass es irgendwie QA, lass es irgendwie Mock Review oder so nennen, was auch immer, aber zumindest Feedback zu geben. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich ganz gut könnte, basierend eben auf meinem Skillset, aber es wäre deutlich besser und es wäre deutlich hilfreicher, auch für die Devs dahinter, wenn ich innerhalb der Entwicklung selber Erfahrung hätte, ne? Weil dann weißt du einfach, wie du besser über die Dinge sprechen kannst und wie du eben auch ihnen besser sagen kannst, das sind genau die Sachen, die getweakt werden müssen, nicht einfach nur, oh, das macht Probleme, und das sollte sich ungefähr so und so anfühlen, sondern wenn man dann eben auch sagen kann, so okay, das sind dann exakt in beispielsweise bei der Steuerung so Faktoren, die eben auch bei der Programmierung angebracht werden können. So. Oder zumindest, dass du die Form der Sprache beherrschst, um eben auch das Feedback weitergeben zu können. Also wie ich das ja beim Editieren machen kann oder wenn ich irgendwie auch Bildbearbeitung mache. So dadurch, dass das Dinge sind, die ich tatsächlich tue, kann ich wesentlich besser Feedback geben und eben auch genau sagen, so okay, das sind die Dinge, die angepasst werden sollten. Nicht einfach nur, oh ja, hier, das fühlt sich ein bisschen komisch an, das fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht gut an, sondern da, weil ich eben das selber ausführe und da selber tätig bin, genau wie beim Schreiben. So, ich kann wesentlich besser Feedback auf ein Skript oder so geben, weil ich auch weiß, wie ich die Kritik formulieren muss und eben auch direkt sagen kann, was Hilfestellungen sind, um das Ganze zu verbessern, was potenzielle Sachen sind, die man machen könnte. So, da wäre ich deutlich, deutlich besser drin oder bin ich deutlich besser drin, aber ich glaube trotzdem, dass so eine gewisse Form des Feedbacks ganz hilfreich sein könnte, zumindest in gewissen Dingen, aber erneut, ich wäre auf jeden Fall 1000-mal besser da drin, wenn ich mir auch die Entwicklungsperspektive und die Erfahrung dort eben aneignen könnte. Und damit, meine lieben Leute, sind wir wieder angekommen beim Ende einer neuen Podcast-Episode. Ich wünsche euch weiterhin eine schöne Woche und möchte mich abschließend noch einmal bei allen Leuten bedanken, die nicht nur hier zuhören, sondern vor allem auch denjenigen, die mich finanziell monatlich unterstützen und den ganzen Bums hier überhaupt erst möglich machen. Falls ihr auch dazu gehören wollt, könnt ihr gerne entweder bei Patreon vorbeischauen oder bei Steady. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung. Und abschließend möchte ich jetzt mal wieder allen Leuten namentlich danken, die mich bei Patreon im höchsten Tier mit 10 Euro oder mehr unterstützen. Nämlich Pi, Abracadabra, Ant Vaka, Ara Corvex, Boris Bückling, Christian Collessy, Crossi, damit bin ich komplett fein mit, Daniel Fusiak, Darth Weil, David in Klammern Mr. Cloud, Delirium, der Pfiffige, Donathan Styles aka Don Stylo, Etrigan, Farbenzwerg, Fellyboy, Femto, Florian, Jan Steiger, JDFG, Jigglybuff, Juliana XD, Julinus, Just Jemmy, Kavuras, kein Planmann, Kernspaltkartoffel, Liar and Sinner, Lord Zwiebel, Lotta Morningstar, Marco, Matthias Gramann, Matti 13, Matze, Multivitamin, Misty, Navota, Niklas de Lagu, Niku Nicole, Okaron, PJ, Poltergeist 47, Revanböse, Robert Burndown, Rocco Extreme, Sachsenmilch, Segge, Salflizzard, Sealand Outsider, Sins, Skid, Soulspeed 68, Storm, Tanja, The Boiling Fowl, The Caprius, Wilco, Xendaro, Yilmaz Dersim und Zach Yu. Vielen, vielen Dank und ich wünsche euch erneut nochmal eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns dann Ende der Woche wieder bei der Bonus-Episode für alle Leute, die eben bei den Supportern sind, und dem Rest wünsche ich dann eine schöne Woche noch einmal. Ne? Man kann das einfach nie oft genug sagen. Ich hoffe, es geht euch gut. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Bis dann.